Hallo bei Querfunk Spezial, genauer gesagt bei Sachzwang FM. Heute in der Sendereihe Sachzwang FM 10 Jahre Deutsche Einheit, eine Sondersendung über die politische Mitte und die politische Rechte und ihr Verhältnis. Analysen zur gesellschaftlichen Situation in der Bundesrepublik Deutschland. 10 Jahre Deutschland. Zunächst werden drei kürzere Beiträge zu hören sein. Und schließlich noch die letzten anderthalb Stunden. Ein historischer Exkurs. Am Mikrofon ist Dr. Indoktrinator und der wünscht nicht ganz gute Unterhaltung. In Deutschland ist einmal mehr der Ausnahmezustand ausgerufen worden. Innenminister Otto Schily, SPD, möchte am liebsten alle Organisationen, die er neben dem BGS noch zur Zivilgesellschaft zählt, zur Teilnahme an seinen Aktionsbündnissen gegen Gewalt, Extremismus und Fremdenfeindlichkeit verpflichten. Über ein Verbot der neonazistischen NPD sind sich alle einig. Da will auch die deutsche Wirtschaft nicht mehr zurückstehen. Der Bundesverband der deutschen Industrie macht in einer Kampagne auf die Möglichkeiten aufmerksam, die aus dem Betriebsverfassungsgericht resultieren. Wenn Rechtsradikale den Betriebsfrieden stören, können sie entlassen werden. BDI-Präsident Hund hat gar entschieden, den Rechtsradikalismus in der nächsten Runde der Gespräche des Bündnisses für Arbeit und damit im Allerheiligsten des korporatistischen deutschen Gemeinwesens zu thematisieren. Letztlich gefährdeten Rechtsradikalismus und Rassismus nämlich deutsche Arbeitsplätze. Und Außenminister Fischer fürchtet natürlich um Deutschlands Ansehen in der Welt. Die Spitzen der deutschen Wirtschaft haben sich ihrem Verbandspräsidenten inzwischen angeschlossen. Dafür erhält der Bundesverband bereits Anrufe von Neonazis, die mit Bombenanschlägen drohen. Die deutsche Industrie sei, so der Tenor, jüdisch unterwandert. Die These, der Neonazismus sei vor allem in den neuen Bundesländern kein Randgruppenphänomen, stand bis vor kurzem unter dem Verdacht des Linksradikalismus. Nun stimmen fast alle Kommentatoren und Politiker der Ansicht zu, der Rassismus komme aus der Mitte der Gesellschaft und beruhe auf der stillschweigenden oder gar aktiven Unterstützung einer Bevölkerungsmehrheit. Diese bestehe zwar nicht aus Nazis, aber eben doch aus dumpfen Rassisten, die alles Fremde ablehnten. Bundespräsident Thierse, mit der Mentalität der Ostdeutschen bestens vertraut, teilt diese Einschätzung inzwischen ebenso wie das Innenministerium. Die gesamte Gesellschaft müsse gegen den Rechtsextremismus mobil machen und Zivilcourage beweisen, verlangte die Staatssekretärin im Bundesinnenministerium Sonntag Wolgast.
Entscheidend ist wirklich die breite Öffentlichkeit.
Notwendig sei ein Bewusstseinswandel. Auch die Bürger müssten aktiv werden. Sonntag Wolgast forderte, rechtsextreme Gewalttaten und Vorfälle nicht hinzunehmen, sondern zu melden. Notwendig seien Mut und Zivilcourage. Die Täter müssten merken, dass sie im Abseits stehen. Die ganze Gesellschaft müsse
den Skinheads den Boden unter den Füßen heiß machen.
Dieser Gemeinsamkeit der Demokraten kann sich auch die CDU nicht entziehen. Sie will allerdings konsequenter erscheinen als der politische Gegner. Die CDU-Vorsitzende Merkel hat nun 13 Forderungen zur Eindämmung rechtsextremistischer Gewalt erhoben. In ihrem Katalog wird unter anderem die Einrichtung eigener
Polizeiinspektionen für fremdenfeindliche Gewaltdelikte und politisch motivierte Straßengewalt verlangt.
Der Regierung hielt Merkel eine
rot-grüne Appellpolitik
vor. Derzeit fehle eine bundesweit abgestimmte und nachhaltige Strategie gegen Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Rassismus, bemängelte sie. Bundeskanzler Schröder müsse umgehend dafür Sorge tragen, dass die Regierung ihrer Verantwortung für die Bekämpfung des Rechtsextremismus auch tatsächlich nachkomme. Milieubezogene Prävention, die Einrichtung von Aktionsforen gegen rechte Gewalt, Stadtteilkonferenzen zur Bekämpfung von Fremdenfeindlichkeit, Spezialabteilungen bei den Staatsanwaltschaften, die zentrale Erfassung reisender Gewalttäter der rechten Szene durch das BKA und weitere Maßnahmen werden gefordert.
Die Bekämpfung des Extremismus brauche die Geschlossenheit aller Demokraten.
Genau hier liegt aber das Problem und nicht seine Lösung. Die völkische Grundstimmung eint die Bevölkerung und die Generationen, nicht nur, aber vor allem in Ostdeutschland. Und sie verbindet die Bevölkerung mit der Politik. Bei Befragungen bekennen sich rund ein Drittel der ostdeutschen Jugendlichen offen zu rechtsextremen Grundeinstellungen. Das würde ein bayerischer Innenminister natürlich nicht tun. Er fordert das Verbot der NPD, um weiter als demokratischer Rassist statt als Nazi gelten zu können. Die neue Koalition der Rechtsextremismusbekämpfer ist sich schließlich darin einig, dass Asylsuchende weiterhin in die Rolle von
Sozialschmarotzern
gedrängt und in Sammelunterkünfte gesteckt werden sollen. Otto Schily wird auch weiterhin die
Grenzen der Belastbarkeit
durch Immigranten für überschritten halten. Er wird auch weiterhin versuchen, die Einwanderung unerwünschter Migranten gegen das politische Asyl zu verrechnen. Ein von Beckstein als nützlicher Ausländer anerkannter Immigrant wird bei nachlassendem Bedarf der Wirtschaft sehr schnell wieder zu einem
uns Ausnützenden
ummodelliert werden. Die Prügelrassisten wissen das und werden sich daher von der gegenwärtigen Kampagne nicht sonderlich beeindrucken lassen. Der rege Aktionismus rechtsradikaler Gruppen und Bewegungen wird in den nächsten Jahren in Deutschland weiter zunehmen. Sie können nicht nur auf ihre kulturelle Hegemonie in vielen Gegenden der neuen Bundesländer bauen, sie liegen auch gesellschaftspolitisch im Trend. Die Standortdiskussion und die Politik der Individualisierung und Privatisierung verschärfen den Wettbewerb. Rassisten, die der Ansicht sind, sie hätten qua Geburt mehr Anrecht auf bestimmte Ressourcen und sei es auch nur auf das Recht, sich frei bewegen zu können, werden daher noch viel Futter für ihre Ideologie und Praxis bekommen. Die rassistischen Schläger teilen die Menschheit in Deutsch und Undeutsch, in wertes und unwertes Leben ein. Die Rassisten in der Regierung sind sich mit ihnen im Ansatz, nämlich der Exklusion von Nichtdeutschem aus der Gesellschaft, einig.
Nous recherchons une femme de 18-45 ans, très bisexuelle pour relation à trois.
Nur würden sie die Selektion gerne dem stummen Zwang der Verhältnisse überlassen, statt dem Baseballschläger oder dem Stahlkappenschuh. Ausgerechnet jener Mann, der seine Privatsphäre restlos der Öffentlichkeit auslieferte, verweigert ihr nun seine politische Unterstützung. Angesichts der entpolitisierten Debatte um den völkischen Terror in Deutschland ist die Absage des Big Brother Stars Zlatko Trepkovski an die Kampagne der
Gesamtdeutschen Bürgerinitiative
gegen rechte Gewalt ein genuin politisches Statement. Was herrscht, ist nämlich Krieg und keine multikulturelle Beziehungskrise, wie das derzeitige Geschwafel von Humanität und Toleranz nahelegt. Ein heimlicher, ja widerlich intimer Bürgerkrieg, der seit einem Jahrzehnt unbemerkt wütet. Das neue Deutschland entstand in Rostock und Hoyerswerda. Dort setzte ein eilfertiger Mob die bürgerliche Definition der Schicksalsgemeinschaft aller Deutschen durch rassistische Vertreibung beflissen in die Tat um. Dabei erwiesen sich die rechten Milizen als Handlanger jener bürgerlichen Nationalisten, die Deutschland in den 90er Jahren regierten. Auch in der rot-grünen Ära überbieten sich die Rechten in devoter Erfüllung der Regierungsvorgaben. Es hilft daher auch wenig, wenn Bundeskanzler Schröder jetzt von seiner Finca auf Mallorca aus ankündigt, sich nach dem Urlaub der Eindämmung des Rechtsradikalismus in Ostdeutschland zu widmen. Wird Schröder doch auf seiner Ostdeutschlandreise genau jene Rechtsradikalen bekämpfen müssen, die sein eigenes Diktum, Deutschland solle wieder ein normales Land mit nationalen Interessen werden, sprich die Nazi-Vergangenheit entrümpeln, als Freibrief aufgefasst haben dürften, jene Normalität in Eigeninitiative durchzusetzen. Die erste große Offensive jener Bürgergesellschaft, von der Politiker der neuen Mitte so gerne schwärmen, waren die gänzlich selbstorganisierten Zusammenrottungen der Völkischen, die die von Schröder ausgerufene Normalität auf eigene Faust realisierten. Der Terror hat heute jedoch einen anderen Hintergrund als vor 10 Jahren. Rassismus besteht aus Ressentiment plus Rentabilitätserwägung. In nationalem Übermut konzentrierten sich die Konservativen in den 90er Jahren auf die Beförderung des Ressentiments, vor allem gegen Flüchtlinge und Migranten. Dabei gingen sie allerdings so weit, dass deren Ausbeutung erheblich erschwert wurde. Selbst CSU-Funktionäre fingen an, über eben jenen Mangel an Billiglöhnern in ihren Hotelküchen zu lamentieren, den sie durch Massenabschiebungen selbst verursacht hatten. Rassismus wurde zum kostspieligen Vergnügen. Rot-Grün hingegen forciert den Rentabilitätsaspekt und betont die Ausnutzbarkeit der Einwanderer. Preschte die Regierung allerdings mit der Green Card Regelung so weit vor, dass sich nunmehr der völkische Pöbel beleidigt fühlte und die rassistische Balance selbsttätig wiederherzustellen versucht. Gegenwärtig übernimmt also der Mob das Ressentiment und die Elite die Rendite, frei nach dem Motto: getrennt schlagen, vereint diskriminieren. Die politische Solidarität mit den Verfolgten fällt traditionell schwach aus. Die Ursache dafür ist nicht zuletzt das Fehlen eines Klassenbegriffs im Kontext der Globalisierung. Es ist maßgeblich die rassistische Ideologie, welche die Formation neuer ethnisierter Klassen ermöglicht und deren Ausbeutung erleichtert. Die Situation muss daher nicht nur vor dem Hintergrund des nationalsozialistischen Genozids analysiert werden, sondern als Konsequenz der Dialektik der Globalisierung. Seit Jahren weisen Theoretiker wie Slavoj Žižek darauf hin, dass die verschiedenen fundamentalistischen und rassistischen Nationalismen in ganz Europa nicht etwa Gegenbewegungen zum globalen Kapitalismus darstellen, sondern dessen rechte Hand. Neoliberale Vereinheitlichung bringt demnach nationalistische und rassistische Polarisierung hervor. Der Osten ist so der westlichere Westen, jener Ort, an dem die heimliche Wahrheit des Liberalismus symptomatisch zutage tritt. Die Laissez-faire-Politik der Liberalen wird von ihren angeblichen Gegnern nämlich ganz konsequent als Freibrief für ungehemmten darwinistischen Konkurrenzkampf interpretiert. Die unsichtbare Hand des Marktes übersetzt sich ins Faustrecht des Mobs. Auch wenn die Interessen von Elite und Mob sich zuweilen widersprechen, in der Umsetzung rassistischer Ideologie ergänzen sich beide prächtig. Die neue globale Weltordnung und lokale faschistoide Fundamentalismen sind somit nur zwei Seiten derselben Medaille. Die hiesigen Völkischen müssen daher als höhnische Karikaturen der neoliberalen Utopien der neuen Mitte begriffen werden und als deren konsequente Vollstrecker. Was sie seit Jahren brutal exekutieren, ist nichts anderes als die eigentliche Botschaft des derzeit überall verbreiteten Toleranzgefasels. Dessen Tenor ist, dass blanker Mord wohl etwas überzogen sei und den Standort schädige. Den Verfolgten wird großzügig ein Lebensrecht zuerkannt. Die öffentliche Diskussion über den Terror gleicht einem römischen Zirkusspektakel. Die Zuschauer heben den Daumen zugunsten jener, die unten in der Arena abgeschlachtet werden. Was hier als liberale Gunst erscheint, wird von den Mörderbanden lediglich negiert. Sie senken einfach den Daumen. Was dabei gleich bleibt, ist die ungeheure Anmaßung, den Verfolgten direkt ins Gesicht zu sagen, euer Leben hängt von unserer Willkür ab. Genau das ist der Kern der humanitären Ideologie, deren Beschwörung der Menschenrechte im Klartext besagt, dass diese immer erst dann geschützt werden, wenn es im nationalen Interesse liegt. Dieses humanitär verbrämte nationale Interesse wurde als Legitimation des NATO-Krieges gegen Jugoslawien verwandt, genauso wie es jetzt innerhalb der eigenen Grenzen zugunsten des Wirtschaftsstandorts Deutschland aufgerufen wird. Sobald es opportun erscheint, besinnt man sich auf die Menschenrechte und setzt im Namen universaler Moral partikulare Interessen durch. Der Menschenrechtsopportunismus verhehle jedoch die totale Rechtlosigkeit jener, die sich aufs Menschenrecht berufen müssten, schreibt Hannah Arendt. Wer nichts als Menschenrechte habe, sei faktisch vogelfrei. Terror und Humanismus gehen somit Hand in Hand. In der Öffentlichkeit erscheinen deren Objekte als sprachlose Opfer einer schicksalhaft naturalisierten Gewalt. Und es ist diese humanitäre Depolitisierung eines 10 Jahre währenden Terrors, die an der gegenwärtigen Debatte so widerlich erscheint. Das humanitäre Toleranzgerede basiert auf einer unerträglichen Privatheit, dem Drang zum rührseligen Bekenntnis zu inneren oder gar menschlichen Werten, nicht aber zu politischer Gleichheit. Das Gegenstück zu diesem Terror des Intimen ist die Intimität des Terrors, die den Alltag der Verfolgten bestimmt. Ein Terror der Unsichtbarkeit und des Schweigens, der seit Jahren im Verborgenen tobt, und das Verdrängte der exzessiven und exhibitionistischen Bekenntnisse zu Humanität und Toleranz abgibt. Es kann daher nicht darum gehen, distanzlos in das Talkshow-Toleranzgeschwafel einzustimmen. Auf der Agenda steht die politische Emanzipation der Rassifizierten statt ihrer lamoyanten Instrumentalisierung. Sie haben es nicht nur gewusst, sie haben es gewollt. Der Innenminister, der zuständige Senator, der Polizeichef. Drei Nächte lang war der Rostocker Stadtteil Lichtenhagen im August 1992 in der Gewalt rechtsradikaler Schläger und ihrer Klaköre. Bereits 6 Tage zuvor waren die Ausschreitungen in anonymen Anrufen bei örtlichen Tageszeitungen angekündigt worden. Der Ausländerbeauftragte der Stadt hatte den damaligen Innenminister von Mecklenburg-Vorpommern, Kupfer, CDU, mehrfach persönlich auf die drohende Gefahr hingewiesen. Der aber wollte davon nichts wissen und forderte noch am zweiten Tag, den unkontrollierten Zustrom von Ausländern nach Mecklenburg-Vorpommern zu stoppen. Auch Rudolf Seiters, zu dieser Zeit Bundesinnenminister, hatte Verständnis dafür, dass
große Teile der Bevölkerung besorgt über den massenhaften Zustrom von Asylbewerbern seien.
Die Polizeiführung gab vor, nicht über die nötigen Kräfte zu verfügen, um die Krawalle zu beenden. Das hinderte sie jedoch nicht daran, die Rassisten vor linken Gegendemonstranten zu schützen. Schließlich zogen sich die Einsatzkräfte in der dritten Nacht ganz zurück, während die Rechten die zentrale Anlaufstelle für Asylbewerber und ein benachbartes Wohnheim für vietnamesische Vertragsarbeiter anzündeten und die Feuerwehr am Löschen hinderten. Wegen des Verhaltens der Sicherheitskräfte sah sich die Staatsanwaltschaft zu Ermittlungen gezwungen und klagte neben Polizeichef Siegfried Cordus den Einsatzleiter Jürgen Deckert an. Der Vorwurf: fahrlässige Brandstiftung durch unterlassene Hilfe. Als das Landgericht der Hansestadt die Eröffnung eines Hauptverfahrens ablehnte, legten die Strafverfolger sogar Beschwerde ein. Schließlich hat das Oberlandesgericht Rostock die Entscheidung des Landgerichts endgültig bestätigt. Bei den Ermittlungen gegen Deckert sei kein hinreichender Tatverdacht festgestellt worden. Und das, obwohl für eine Anklage gegen Deckert allein das Material genügt hätte, das der nach den Pogromen eingesetzte Untersuchungsausschuss des Schweriner Landtags gesammelt hatte. Dort war etwa von einem Stillhalteabkommen zwischen Deckert und den Randalierern die Rede. Ein Hundertschaftsführer sah sich sogar gezwungen, unter Missachtung von Deckerts Anweisung gegen die Rechten vorzugehen, ein in der Polizeihierarchie unvorstellbarer Vorgang. Doch selbst wenn Deckert verurteilt worden wäre, einen wirklichen Unterschied hätte das kaum gemacht. Abgesehen von einigen Strafen von bis zu 2,5 Jahren Haft gegen beteiligte Gewalttäter hatten die Angriffe keine strafrechtlichen Folgen. Innenminister Kupfer musste gehen, für Polizeichef Cordus war die Sache dagegen kein Karrierehindernis. Er wurde zum Leiter des Landeskriminalamtes von Mecklenburg-Vorpommern befördert. Verändert hat sich aber trotzdem einiges. Vor den Bildern des entflammten Fremdenhasses in Rostock ist der alltägliche Rassismus zur Normalität geworden. Die brandschatzenden Randalierer haben hier neue Maßstäbe gesetzt. Vor allem aber lieferten die deutschen Spießer, die bei
Überfremdungsgefahr
schnell zum Lynchmob werden, jenes Argument, mit dem das Grundrecht auf Asyl 1993 abgeschafft wurde. Heute ist diese Position gesellschaftlicher Konsens. So schrieb auch die linksalternative Tageszeitung in einem Leitkommentar, dass
fast 4 Millionen Menschen im Jahr die Integrationsfähigkeit der bundesdeutschen Gesellschaft übersteigen.
Und wer will schon ein zweites Rostock? We'll be right back. Die unwillige bis allergische Reaktion von Parteipolitikern und Freizeitdemokraten auf die Umtriebe der Rechtsradikalen und ihrer Parteien lässt sich nicht auf bloßen natürlichen Geschwisterneid reduzieren. Es geht um mehr als den wachsenden Konkurrenzdruck an den parlamentarischen Futtertrögen. Ein Blick in die Wiege kann das nackte Entsetzen, das alle gelernten Demokraten des Landes umtreibt, wenn nicht rechtfertigen, so doch erklären. Das neue Brüderchen ist nicht nur neu, es ist außerdem noch ausgesprochen hässlich und unerfreulich. Das höhere Risiko, das Spätgebärende mit einer Schwangerschaft nun einmal eingehen, hat sich fatal verifiziert. Die mangelnde Begeisterung, die dem neuen Spross entgegenschlägt, die Abgrenzungs- und Distanzierungsraserei entspricht diesem traurigen Umstand. Der missgebildete Zuwachs wird als Fremdkörper im Kreise der Familie empfunden, aus der familiären Identität ausgegrenzt und von der Außenwelt so gut es geht abgeschirmt. Die rechtsextremen Parteien werden dem Ideal demokratischer Tugendhaftigkeit nie zu besonderer Zierge reichen, deshalb muss sie der ideelle Gesamtdemokrat exkommunizieren und als Undemokraten entlarven. Die Familie weiß den schweren Schicksalsschlag als Makel und will mit dem missratenen Etwas nicht weiter in Verbindung gebracht werden. Diese irrationale Abwehrhaltung, auf die wir bei Familien, die plötzlich mit der Geburt eines behinderten Kindes konfrontiert werden, häufig stoßen, ist in unserem Fall funktional ja notwendig, um das demokratische Selbstverständnis aufrechterhalten zu können. Sie entspringt der dunklen, aber nie zugelassenen Ahnung, dass es sich bei den rechtsradikalen Gruppierungen um Fleisch vom eigenen Fleische handelt. In diesem Sinne entbehrt die herrschende Demokratenhysterie nicht der inneren Konsistenz und Folgerichtigkeit. Die Abwehr der dunklen Seite des demokratischen Bewusstseins über Bord zu werfen, hieße, den ganzen stolzen Demokraten hinter sich zu lassen. Und so müssen wir mit einem zähen Fortleben der akuten demokratisch-antifaschistischen Entwirklichungsrituale rechnen. Denn bei den Defekten unseres hässlichen Sprösslings handelt es sich nicht um unverschuldete Mängel, um den plötzlichen Einbruch eines demokratiefremden Prinzips, mit dem die demokratische Unschuld aus heiterem Himmel konfrontiert wird, wie ein kleines Mädchen mit dem Genital des Exhibitionisten, sondern um die folgerichtige Konsequenz der Entwicklung der deutschen Demokratie. Die Demokratie, die auf ihren Begriff und damit zu sich selbst kommt, produziert notwendig das, was die linken Demokraten am allerwenigsten wollen: rechtspopulistische Strömungen. Die Verknüpfung des hehren Wertes Demokratie und seiner Verwirklichung gerade mit den Schattenseiten der bürgerlichen Gesellschaft schlägt den gewohnten Denkfiguren der durch und durch demokratischen Linken allzu sehr ins Gesicht, um per se einsichtig zu sein und als akzeptabel zu erscheinen. Der herrschende Alltagsverstand hat keinen anderen Begriff im politischen Wortschatz so einhellig positiv besetzt wie Demokratie und Demokrat. Alle Fraktionen des politischen Spektrums, von rechts bis links außen, wetteifern geschlossen miteinander um diesen Ehrenpreis und keiner von ihnen würde je freiwillig auf den Titel Demokrat verzichten. Am allerwenigsten die versammelte Linke. Die schlimmste Diffamierungswaffe, mit der hierzulande der politische Gegner überhaupt traktiert werden kann, ist der Ausschluss aus der Gemeinsamkeit der Demokraten. Die Springerpresse hatte als stärksten ideologischen Holzhammer im Kalten Krieg Anführungsstriche für die Deutsche Demokratische Republik bereit und die Linke hat ihrer Lebtage zäh daran gearbeitet, sich als die besseren und wahren Demokraten zu erweisen. Daher kann der pejorative Beigeschmack, mit dem wir hier das Wort Demokratie verwenden, den landläufigen, naiven und demokratischen Antifaschismus nur verblüffen und muss ihm als obskure Verrücktheit übel aufstoßen. So ungewohnt die Kritik der Demokratie auch klingen mag, sie hängt nicht in der Luft, sondern will nur transparent machen, was die wirkliche Entwicklung, vollkommen bewusstlos allerdings, längst schon vorgezeichnet hat. Die Allgemeinheit, die das demokratische Credo heute erlangt hat, kontrastiert mit einer tiefen inneren Schwäche. Die Spannkraft des demokratischen Gedankens lässt sichtbar nach und die platte Erfahrung muss den überzeugten Anhänger der Volksherrschaft tagtäglich frustrieren. Gegenüber den drängenden Problemen unserer Zeit hat die Demokratie jede mobilisierende Kraft eingebüßt. Sie hat sich quasi zu Tode gesiegt. Jeder versucht, die realen Widersprüche der Gegenwart mit der altbekannten Demokratenmelodie
»Ausschluss vom demokratischen Entscheidungsprozess«
zu intonieren, bringt nur peinliche Dissonanzen hervor. Alles, was dem linken Demokraten hierzulande als Fehlentwicklungen aufstoßen muss, von der Umweltzerstörung bis zum Ausländerhass, kann nur mit schwerfälliger Akrobatik zum Verstoß gegen die hehren demokratischen Grundsätze umgebogen werden. Der überzeugte Demokrat muss schon beide Augen gewaltsam zupressen, um nicht wahrzunehmen, dass realita alle von ihm angeprangerten Missstände gerade im ihn umgebenden demokratischen Klima treibhausmäßig gedeihen. Im selben Maße, wie die Demokratie allseits als Universalschlüssel anerkannt wurde, öffnet dieser Passepartout kein Schloss mehr. Der Gegensatz von zu verwirklichenden demokratischen Idealen und Prinzipien und nur unzureichender Umsetzung derselben, auf dem die Linke seit Jahr und Tag herumreitet, klingt zusehends abgestanden und unglaubwürdig. Denn während der Kampf für Demokratisierung einst noch auf breite Bevölkerungsgruppen zielte und das Anliegen der Mehrheit war, sind den großen linken Demokratisierungsstrategen heute nur noch Randgruppen geblieben, denen der Zugang zum demokratischen Reich der Glückseligkeit bislang versperrt geblieben ist. Die Suche nach den noch zu erlösenden Prinzessinnen wird mühsam. Die große Demokratisierungsgeste wird bestenfalls noch in Asylantenwohnheimen, auf dem Strich, in Kindergärten und psychiatrischen Kliniken sowie auf U-Bahn-Schächten fündig, wo sie mit der Heilsarmee um deren Klientel konkurrieren kann. Das demokratische Sollen lockt keinen Hund mehr hinter dem Ofen hervor und zur aktiven Verteidigung dieses kategorischen Imperativs tritt nur mehr ein Häuflein linker Moralisten an und jene Sorte von Publizisten, die sich mit hübschen Skandalgeschichten nun einmal ihr Geld sauer verdienen müssen. Das Volk als amtsmüder Souverän registriert mehr oder minder abgestumpft bis gelangweilt die allwöchentliche Aufdeckung neuer gravierender Skandale. Der große Aufschrei fällt ersatzlos aus oder bleibt im Halse stecken und die ehemalige Bundesregierung wundert sich klammheimlich selber darüber, wie unbeschadet sie die Serie katastrophaler Pannen überstehen konnte, mit der sie über Jahrzehnte geschlagen war. Die Überraschung besteht zu Recht. Diese friedliche Koexistenz von regierendem Missmanagement und permanenten Enthüllungen wäre in jedem anderen Abschnitt der menschlichen Geschichte undenkbar gewesen. Keine politische Klasse vor ihr hätte sich je einen solchen Zustand leisten können. Das Rätsel, warum das demokratische Bewusstsein nach Abschluss seiner Sturm- und Drangperiode endlich am Ziele angekommen, müde wird und in Lethargie versinkt, verweist nicht auf unzureichende Aufklärung und moralische Mängel der Bürger, wie es sich die linken Demokraten gerne einreden. Es liegt tiefer und wirft die Frage nach den Existenzbedingungen demokratischer Herrschaft selber auf. Der komatöse Zustand, in den unser demokratisches Gemeinwesen allmählich verfällt, ist kein Betriebsunfall. Er ist nur das logische und folgerichtige Endprodukt der Entfaltung der modernen Demokratie. Die Lebensgrundlage der Demokratie liegt im Auseinanderfallen von Staat und Gesellschaft. Sie geht aus dieser Trennung hervor und treibt sie auf die Spitze. Vorkapitalistische Formationen entwickeln bestenfalls eine embryonale Trennung von Staat und Gesellschaft. Der Staatsapparat ist nur unscharf vom empirisch herrschenden Stand abgegrenzt, ja fällt, je weiter wir in der Geschichte zurückgehen, mit ihm mehr oder minder in eins. Die Aufspaltung des gesellschaftlichen Zusammenhangs, die Herausbildung einer gesonderten politischen Sphäre ist in vorbürgerlichen Gesellschaften undenkbar. Der demokratische Konsens wendet sich gegen jeden willkürlichen Eingriff der Obrigkeit ins gesellschaftliche Gefüge. Er schafft damit aber nicht nur einen staatsfreien gesellschaftlichen Bereich, er destilliert gleichzeitig eine jenseits davon angesiedelte politische Sondersphäre aus. Bei dieser Verdopplung von Staat und Gesellschaft handelt es sich nicht um einen der bürgerlichen Produktionsweise äußerlich anhaftenden zusätzlichen Faktor, sie erwächst zwangsläufig aus deren zwieschlächtigem Charakter. Jede Form von Warenproduktion vereinigt in sich zwei einander scheinbar ausschließende Eigenschaften. Sie ist paradoxerweise gleichzeitig gesellschaftlich und ungesellschaftlich. In einer warenproduzierenden Gesellschaft stellen selbstständige und voneinander unabhängige Privatproduzenten Produkte für den Markt und damit nicht für sich selber, sondern jeweils für andere her. Indem sie das tun, betätigen sie sich objektiv als Glieder eines gesellschaftlichen Produktionszusammenhangs. Sie erzeugen diesen aber nicht bewusst und willentlich, er stellt sich hinter ihrem Rücken her, während sie sich ausschließlich in der Verfolgung ihrer Einzelinteressen erschöpfen. Die vereinzelten Produzenten schaffen an sich das Allgemeine, es existiert für sie aber in ihrer realen produktiven Anstrengung nie unmittelbar als solches. Das Allgemeine kann nur jenseits der unmittelbaren Interessen Fleisch werden. Wenn der Einzelne sich also innerhalb dieser Grundkonstellation auf den realen Gesamtzusammenhang bezieht, so kann er es nicht als das, was er tagtäglich ist und tut, sondern nur davon abgespalten, indem er seine Alltagsexistenz abstreift und zu einem Doppelleben übergeht. Im Akt ihrer staatsbürgerlichen Vereinigung beziehen die Einzelnen nicht ihre konkreten menschlichen Potenzen und Fähigkeiten aufeinander. Dieser Akt bleibt in einer eigenartigen Weise platonisch und erfasst die Individuen nur als leere Chimären, Staatsbürger genannt. Unter der Woche verfolgt jeder Einzelne seine speziellen Geldinteressen. In freien Stunden meldet der transzendentale, jeder unmittelbaren materiellen Notdurft enthobene Schatten seiner Wochenendliebe seine Rechte an. Karl Marx hat dieses grundlegende Charakteristikum der bürgerlichen Gesellschaft schon in seinen Frühschriften analysiert. Vor allem in seinen Bemerkungen zur Judenfrage stellte er schon klassisch die Verdoppelung des bürgerlichen Individuums in Bourgeois und Citoyen dar. Die dualistische Beziehung, die er in dieser Arbeit untersucht und heraushebt, ist kein Privileg der empirischen Bourgeoisie geblieben, wie es vielleicht die von Marx benutzten Termini nahelegen könnten. Mit der Erringung des allgemeinen Wahlrechts avancierten nacheinander auch Arbeiter und Frauen zu freien und gleichen Staatsbürgern. Das Gegensatzpaar von abstraktem Allgemeininteresse und davon getrennten Sonderinteressen verliert durch diesen epochemachenden Fortschritt nichts an Bedeutung, sondern verallgemeinert sich. Der Gegensatz wird damit erst real zur alles bestimmenden Matrix, nach der sich die gesellschaftlichen Binnenbeziehungen formen. Die historische Entfaltung der Demokratie ist letztendlich identisch mit der reinen Herausarbeitung dieses Dualismus, und so muss sich revolutionäre Demokratietheorie auch um diesen Punkt zentrieren. Dass hier deren Springpunkt liegen muss, wird besonders dann deutlich, wenn wir die Geschichte der Demokratie von ihrem absehbaren Ende her betrachten und den Prozess ihrer Auflösung und revolutionären Aufhebung antizipieren. Die demokratische Synthese stellt die adäquate Form der Allgemeinheit von unabhängigen, einzelbetrieblichen Produzenten her. Ihr Schicksal ist mit Gedeih und Verderb an das Los geknüpft, das dieser Figuration auch immer zuteil werden mag. Die Demokratie als eine solche abstrakt bleibende Allgemeinheit kann nur so lange funktionieren, solange voneinander unabhängige einzelbetriebliche Produzenten die alles entscheidende Quelle des stofflichen Reichtums bleiben. Sie wird hinfällig und verliert ihre Grundlage, wenn dieser notwendige Gegenpart der abstrakten Allgemeinheit seine souveräne Stellung einbüßt und ein gesamtgesellschaftliches Aggregat zum entscheidenden Agent der Produktion des stofflichen Reichtums wird. Der Siegeszug der sogenannten westlichen Demokratie, der die fordistische Akkumulation und die Verwissenschaftlichung des Produktionsprozesses flankierte, haben aber genau diesem säkularen Trend zur Vollvergesellschaftung zum Durchbruch verholfen. Die Demokratie stürzt durch diese Entwicklung in unlösbare Probleme, denn während der gesellschaftliche Gesamtzusammenhang sich in den letzten Jahrzehnten unter seiner Ägide zu einem flächendeckenden, undurchdringbaren Netz verwoben hat, kann das demokratisch verfasste Gemeinwesen nach wie vor zu dieser neu entstandenen, konkret stofflichen Totalität nur als Inkarnation abstrakter Allgemeinheit äußerlich hinzutreten. Die alte Form bricht sich am neuen Inhalt. Der demokratische Standpunkt muss scheitern, weil er die angesichts der realen Vergesellschaftung dysfunktional werdende Logik von Einzelbetrieb und Einzelinteresse nicht außer Kraft setzen kann, sondern immer die Rolle des immanenten Gegenparts übernimmt. Die Demokratie stellt ihrem ganzen Begriff nach die diversen von Wert und Geld konstituierten Sozialkategorien nicht in Frage, sie setzt sie stattdessen positiv voraus und beschränkt sich darauf, auf dieser unhintergehbaren Grundlage nachbessernd und rahmensetzend einzugreifen. Indem die Demokratie dieser ihrer einzig möglichen Aufgabe nachkommt, affirmiert sie den unhaltbar und widersinnig werdenden einzelbetrieblichen und Einzelinteressen verfolgenden Standpunkt. Dessen Zerfall muss daher auch politisch in Erscheinung treten und auf die demokratischen Formen überschwappen. Die Krise der demokratischen Syntheseform, die sich seit langem abzeichnet, ist im Kern nichts anderes als das Scheitern der Verdopplung von unabhängigen Privatinteressen und abstrakter Allgemeinheit am realen Vergesellschaftungsprozess. Die demokratische Form wird obsolet und schließlich gesprengt, weil sie nicht die ganze Fülle des gesellschaftlichen Zusammenhangs zur konkreten Allgemeinheit zusammenfassen kann, sondern immer nur das Allgemeine in die Form seines Gegenteils presst, also zu einer weiteren Besonderung vergewaltigt. Wie alle Kategorien der bürgerlichen Gesellschaft, so hat auch die für sie charakteristische Verdoppelung von abstraktem Staatsbürger und abstraktem Privatmensch, der seinem unmittelbaren Geldinteresse frönt, ihre Geschichte. Der Dualismus ist der bürgerlichen Gesellschaft nicht vorausgesetzt, er ist ihr ureigenstes Produkt. Erst ihre volle Entfaltung prägt auch diesen Gegensatz rein aus. Die Zerstörung ständischer Reste, die Herausbildung und Vollendung von abstraktem Staatsbürger und abstraktem Privatmann lassen auch beide Figurationen erst völlig auseinandertreten. Erst die Monadisierung und Individualisierung aller gesellschaftlichen Beziehung verdammt das Zoon Politikon endgültig dazu, in einem abgehobenen, dem Alltagsleben entrückten Himmelreich zu verschimmeln. In früheren Stadien bürgerlicher Entwicklung, solange die Sozialkategorien noch ständische Momente in sich trugen, war auch das politische Leben in ein klar umrissenes soziales Milieu eingebunden. Der Vorkriegssozialdemokrat war SPD-Mitglied, weil er Arbeiter war. Seine soziale Daseinsweise fiel mit seiner politischen Haltung mehr oder minder in eins. Und auch die bürgerlichen Parteien bezogen sich auf jeweils klar eindeutig bestimmbare soziale Segmente. Eine Partei des politischen Laienkatholizismus etwa, wie das Zentrum, erwuchs einer katholisch geprägten, noch in sich weitgehend geschlossenen Lebenswelt, wie sie heute nicht einmal mehr in Oberpfälzer Dörfern existiert. Im politischen Himmel kehrten die noch scharf voneinander abgetrennt existierenden sozialen Segmente spiegelgetreu wieder und die genuin politischen Kämpfe in der Zeit der Weimarer Republik nahmen die Färbung von oft handgreiflichen Auseinandersetzungen zwischen den disparaten Sozialmilieus an. Diese Konstellation fand auch in der bürgerlichen Parteiensoziologie ihren Niederschlag. Sigmund Neumann prägte in seinem 1932 erschienenen Buch
»Wesen und Wandel der deutschen Parteien nach dem Kriege«
für die SPD den Begriff »demokratische Massenintegrationspartei auf Klassenbasis« und begriff auch die bürgerlichen demokratischen Parteien als Integrationsparteien, die sich auf ein spezifisches soziales Milieu beziehen. Der Sieg des Nationalsozialismus warf dieses Verhältnis gewaltsam über den Haufen und brach damit der Modernisierung der bürgerlichen Gesellschaft eine entscheidende Bresche. Trotz seiner eigenen ständischen Fermente, aus denen er in der Kampfzeit wesentliche Impulse geschöpft hatte, zwang die Ideologie des deutschen Faschismus die
Arbeiter der Stirn und Faust
unter einem Banner zusammen. So erfüllte der Faschismus seine Mission und wurde als ständische Bewegung gegen die Ständegesellschaft historisch wirksam. An die Macht gekommen, tat er sein Bestes, um vor allem die in sich geschlossene Arbeiterschaft aufzulösen. Die narzisstischen Organisationen, von der Hitlerjugend über die Deutsche Arbeitsfront bis zu den nationalsozialistischen Häkelgruppen, erfassten die arischen Bewohner des Deutschen Reiches ohne Rücksicht auf tradierte soziale Grenzlinien und affirmierte alle Volksgenossen gleichermaßen. Auf dieser Grundlage errichtete der Nationalsozialismus erstmals in der deutschen Geschichte ein einheitliches, alle Stände überspannendes politisches Firmament. Der bislang zersplitterte politische Kosmos wächst zusammen und spart keinen Bestandteil des Volkskörpers aus seiner Synthese aus. In diesem Sinne wird der Volksgenosse zum direkten Vorläufer des abstrakten Staatsbürgers unserer Tage und die NSDAP zum Prototyp der Volkspartei. Die Nachkriegsdemokratie erntet in diesem zentralen Punkt jene Früchte, die der Faschismus gesät hat. Allerdings müssen wir dabei einen wesentlichen Unterschied zwischen Vorform und entwickelter Gestalt festhalten, dem für die historische Bestimmung des Faschismus zentrale Bedeutung zukommt. Die moderne bürgerliche Gesellschaft, wie sie sich in der Bundesrepublik nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelt hat, kennt als einzige Form gesellschaftlicher Synthese die nackte Geldform. Außerhalb der klingenden Münze existiert keinerlei sinnstiftende Ideologie mehr, welche universellen Anspruch erheben würde und die Massen in ihrem Namen sammeln könnte. Die fanatisierten Massen verschwinden von der historischen Bildfläche und machen der Vermassung durch Vereinzelung Platz. Die auf die Spitze getriebene Wertvergesellschaftung atomisiert die Individuen und setzt sie als monadisierte Bruchstücke zueinander in Beziehung. Diese Form der Totalisierung hat es nicht mehr nötig, die Massen als solche für irgendwelche hehren Ziele zu mobilisieren. Auch die abstrakte Allgemeinheit bewegt sich in diesem Muster. Sie stellt den gesellschaftlichen Zusammenhang nur mehr pragmatisch her und beschränkt sich darauf, die konkurrierenden Geldinteressen der verschiedenen Kategorien von Warenbesitzern miteinander zu vermitteln. Die Arbeiter als Besitzer der Ware Arbeitskraft sind in dieses System gleichberechtigt integriert. Der Faschismus bewegt sich weit unterhalb dieses Niveaus und es war seine Aufgabe, es mitherzustellen. Seinem ganzen Wesen nach hebt er auf die Mobilisierung der Massen ab. Sein Angriff auf die rechtliche Ungleichheit der Volksgenossen und alle Reste von Standesdünkel beruht noch nicht auf der alles einebnenden materiellen Basis einer vollendeten Warenproduktion. Er muss daher noch die Massen als Massen zusammenballen und in Bewegung setzen, um mit seinem ideologischen Überschuss den unzureichenden Stand der realen stofflichen Vernetzung wettzumachen. Gerade das hervorstechendste Merkmal des Faschismus, die auf Kommando im Gleichschritt marschierende Masse, charakterisiert ihn nicht als historische Regression, sondern als Übergangsphänomen zu höheren Formen bürgerlicher Vergesellschaftung. Der Faschismus schätzt das empirische Individuum gering, weil er den vereinzelten Einzelnen, das abstrakte wahre Geldindividuum, nicht voraussetzen kann und daher im Kampf für die noch fehlende empirische Gleichnamigkeit aller Individuen sie erst einmal ideologisch jenseits der geldindividuellen Sinnstiftung herstellen muss. Die pathetische Betonung der Volksgemeinschaft, das zur Schau gestellte nationalidentitäre Selbstbewusstsein, ist notwendiges Substitut, solange die Identität aller Geldinteressen realiter noch auf wackeligen Beinen steht. So setzt sich die Anhängerschaft der NSDAP aus sozial heterogenen Gruppen zusammen, deren unmittelbare Interessen einander oft gerade entgegengesetzt sind. Während die volksparteiliche Syntheseform der Nachkriegszeit sich auf die Identität aller konkurrierenden Geldinteressen stützen kann, die allesamt auf die Stärke der bundesdeutschen Volkswirtschaft auf dem expandierenden Weltmarkt verwiesen sind, fehlt in der Zeit vor 1933 noch eine ähnlich praktisch wirksame Gemeinsamkeit aller wichtigen Sozialkategorien. Auf einem wesentlich niedrigeren Vergesellschaftungsniveau kann der deutsche Faschismus die völlig heterogenen sozialen Schichten, auf die er sich stützt, nur ideologisch zusammenbringen, aber bleibt auf der Ebene der unmittelbaren Interessen notwendig, diffus und vieldeutig. Diese Ausgangsposition bestimmt wesentlich die Erscheinungsweise der faschistischen Bewegung. In seiner Arbeit »Mittelstandsbewegung oder Volkspartei zur sozialen Basis der NSDAP« schreibt Heinrich August Winkler dazu: Die Nationalsozialisten betrieben die Gewinnung der Mittelschichten auf zweierlei Weise. Sie versprachen einmal den einzelnen Gruppen die Erfüllung ihrer traditionellen Forderungen, wobei sie auf die konkurrierenden Interessen anderer und auf die gesamtwirtschaftlichen Belange keine Rücksicht nahmen. Zum anderen versuchten sie, von den Widersprüchen zwischen den von ihnen unterstützten Gruppeninteressen abzulenken, durch den Rekurs auf eine vorgeblich reine Politik, wie durch konsequente Personalisierung ihres Kampfes gegen das System. Das Übergewicht, das ideologische Postulate gegenüber ökonomischen Forderungen besaßen, war ebenso ein Ausdruck ihrer heterogenen Interessenstruktur, wie letztlich auch der Führerkult. Das Fehlen einer positiven Interessenidentität der Mittelschichten provozierte eine Scheinintegration durch militante Abwehrideologien und durch charismatische Führung. Die Individuen müssen ideologisch zusammengenötigt werden, weil sie empirisch noch nicht in der abstrakten Geldbeziehung eingeschmolzen sind. Ihren entwickelsten theoretischen Ausdruck findet diese Sichtweise wohl im Werk Carl Schmitts. Er kehrt das vom Liberalismus proklamierte Verhältnis von empirischem Individuum und Allgemeinheit um und erklärt den für den einzelnen transzendenten Staat zur alles entscheidenden Richtschnur.
Vor der überpersönlichen Dignität des Staates verschwindet das Individuum.
Nur die Würde des Staates kann den Einzelnen als dessen Funktionsträger wiederum mit Wert ausstatten.
Der Mensch hat keinen Wert, er kann allenfalls verknüpft werden mit einem Wert, der nach der Hingabe an den überindividuellen Rhythmus einer Gesetzlichkeit bemessen ist.
Diese Wertverleihung als staatlicher Funktionsträger und seine Definition des staatlichen Funktionärs fasst Schmitt sehr weit. Sie schließt auch den Träger von Kapitalfunktionen explizit ein. Die erscheint für den Einzelnen als Akt von Selbstverleugnung.
Die objektiv gültige Norm erfüllen heißt vom Einzelnen aus gesehen die eigene subjektive empirische Wirklichkeit verneinen.
So der faschistische Rechtstheoretiker. Das historische Novum einer überständischen Gesamtheit bleibt in seiner ersten faschistischen Verkörperung notwendig doppelzüngig und halb nach rückwärts gewandt. Denn die gleichmacherische Mobilisierung der Masse kann nicht ohne die Affirmation dieser Massen als das, was sie sind und bleiben wollen, auskommen. Die faschistische Bewegung rekrutierte ihre breite Anhängerschaft bekanntlich, aber ausgerechnet aus den Opfern und Gegnern des anlaufenden Modernisierungsprozesses. Die faschistischen Reihen setzen sich vorzugsweise aus Deklassierten aller Schattierungen zusammen. Unter den Wählern der NSDAP finden sich in erster Linie Bauern, die vom Aufkommen einer internationalen Agroindustrie überrollt werden, Ladenbesitzer, die den Konkurrenzkampf mit den Warenhäusern nicht bestehen können, kleine Angestellte, die wenig zu essen, aber ihren weißen Kragen zu verteidigen haben, und Arbeitslose, denen die Rationalisierungswellen der 20er Jahre ihre Verankerung im Arbeiterstand raubte. Unter dem Hakenkreuz sammeln sich alle zerstreuten Interessengruppen, die sich von der Durchsetzung der abstrakten Geldbeziehung existenziell bedroht fühlen müssen und zäh und verzweifelt um ihr Überleben gegen fortgeschrittenere Produktionsformen kämpfen. Dieser Umstand verleiht der faschistischen Bewegung ihren schillernd doppeldeutigen Charakter. Einerseits ist sie allein schon dadurch, dass sie vor allem den breiten, in die Bredouille geratenen mittelständischen Schichten zu einer eigenen politischen Ausdrucksform verhilft, Teil jenes Modernisierungsschubs, den die deutsche Revolution von 1918 eingeleitet hatte. Andererseits wendet sie sich gerade gegen die endgültige Zerstörung des ständischen Idylls. Der Modernisierungsschub, den der Nationalsozialismus mit sich brachte, trieb die Entwicklung zur Herausbildung und Verallgemeinerung des abstrakten Staatsbürgers weiter, welche die Revolution von 1918 eröffnet hatte. Während im revolutionären Prozess zu Beginn der Zwischenkriegsära die proletarischen Massen als aktive politische Subjekte auf der historischen Bühne erschienen und die Arbeiterschaft für sich die Demokratie eroberte, verblieben die mittelständischen Massen zunächst weitgehend passiv. Sie fanden erst einmal zu keiner eigenständigen politischen Ausdrucksform und blieben der Resonanzboden einer traditionellen, vordemokratischen Rechten. Die Modernisierung blieb also auf halbem Wege stecken. Der Arbeiter hatte seine Arbeiterdemokratie erkämpft oder zumindest angestrebt. Der Mittelstand dagegen hatte das 19. Jahrhundert noch nicht abgeschlossen und blieb unselbstständiges, höriges Anhängsel. Erst mit der faschistischen Bewegung tritt der Mittelstand selbstbewusst auf den Plan und fordert seinen eigenständigen Platz auf der politischen Bildfläche. Als Pendant zur Arbeiterdemokratie etabliert er die Figur des Volksgenossen, dessen universeller und einebnender Anspruch seine eigene ständische Orientierung dementiert. Die nationalsozialistische Bewegung entfaltet sich so auf der Basis auseinanderstrebender Momente. Einerseits kann sie nur siegen, weil sie sich real zum Motor der Entwicklung der Wertvergesellschaftung macht, andererseits schöpft sie ihre Energie gerade aus dem hilflosen Widerstand gegen das Abstraktwerden des gesellschaftlichen Zusammenhangs, gegen den Siegeszug der Geldbeziehung. Diese bemerkenswerte Transformation eines an und für sich reaktionär antikapitalistischen Bewusstseins leistet der moderne Antisemitismus. Er bringt ideologisch fantastisch zusammen, was real einander ausschließt, und wird zur letzten und entsprechend kruden und blutrünstigen Form bürgerlicher Synthese außerhalb der nackten Geldform. Das Strickmuster dabei ist relativ einfach. Im Hass auf den Juden personifiziert sich die um sich greifende Angst vor der abstrakten Geldbeziehung. Joseph Goebbels brachte diese Identität von Judenhass und reaktionärer Geldkritik in seinem Romanfragment
»Michael, ein deutsches Schicksal«
auf den Punkt.
»Geld regiert die Welt. Ein furchtbares Wort, wenn es wahr wird. Heute gehen wir an seiner Tatsächlichkeit zugrunde. Geld, Jude, das sind Sache und Person, die zusammengehören.«
Der mit der Verallgemeinerung der Geldbeziehung gesetzte reale Abstraktionsprozess erscheint, aber er erscheint auf den Kopf gestellt. Er wird in sein eigenes Gegenteil, in eine biologische Konstante verwandelt. Die unfassbare, tief ins gesellschaftliche Verhältnis eingegrabene Bedrohung wird damit handgreiflich und abspaltbar. Der Stürmerleser weiß:
Der Jude macht den Menschen zur Ware.
Der moderne Antisemitismus schafft es, mit dieser Projektion gleichzeitig die Kritik der wahren Form, die Quintessenz jedes wirklichen Antikapitalismus, auszusprechen und sie zu einer universellen bürgerlichen Welterklärung umzubiegen. Das macht auch seine Überlegenheit gegenüber der konkurrierenden Arbeiterbewegung mit aus. Die Kritik von SPD und KPD an der Weimarer Republik dringt gar nicht bis zu dieser universellen Ebene vor. Die Kritik des Geldes bleibt eine Domäne der rechten Lebensphilosophie und, vollends ins Biologische übersetzt, der Nazis. Das die Wirklichkeit überrollende und nach ihrem Leisten umformende Prinzip der abstrakten Geldbeziehung verkörpert der Jude, und es entsteht eine zwar irrationale, aber einheitliche und sinnstiftende Weltanschauung. Mit diesem bemerkenswerten Kunstgriff leitet der deutsche Faschismus die antikapitalistischen und antimodernistischen Impulse mit völkermörderischem Ergebnis um und öffnet damit gleichzeitig den Weg zur Mobilisierung der antimodernistischen Massen für die reale Weiterentwicklung kapitalistischer Vergesellschaftung. Dieser Doppelcharakter der faschistischen Bewegung erscheint ideologisch im berühmten Gegensatz von
raffendem und schaffendem Kapital.
Die abstrakte Gesellschaftlichkeit wird nicht im kapitalistischen Produktionsprozess mitverortet. Er gilt stattdessen als das unbefleckt Konkrete, das gewissermaßen deutsch-handfeste, der teuflischen Herrschaft des abstrakten Geldinteresses nur äußerlich unterworfene. Abstrakt ist dieser Ideologie nur das Geld, nicht die Arbeit, die sich in ihm dinglich niederschlägt, wie Goebbels illustriert.
Das Geld ist der Fluch der Menschheit. Es erstickt das Große und Gute im Keim. An jedem Pfennig klebt Schweiß und Blut. Ich hasse den Mammon. Er vergiftet den Wert in uns, macht uns niederen gemeinsamen Instinkten dienstbar. Der schlimmste Tag in der Woche ist für mich der Lohntag.
Mit diesem Standpunkt dürfte Goebbels fiktiver Held Michael bei seinen Kollegen allerdings auf wenig Verständnis gestoßen sein.
Man wirft uns das Geld hin wie den Hunden den Knochen. Diese Welt ist hart und grausam. So hart wie Geld in den dünnen Händen des Geizigen. Das Geld ist der Wertmesser des Liberalismus. So wesenlos ist diese Lehre, dass sie den Schein zum Sein erheben konnte. Daran geht sie dann auch letzthin zugrunde. Das Geld ist der Fluch der Arbeit. Man kann das Geld nicht über das Leben setzen. Wo das geschieht, da müssen alle edlen Kräfte versiegen. Geld ist Mittel zum Zweck, nicht Selbstzweck. Wird es zum Selbstzweck, dann muss es notwendigerweise die Arbeit zum Mittel am Zweck entwerten. Während die Soldaten des großen Krieges ihre Leiber hinhielten zum Schutz der Heimat und 2 Millionen verbluteten, haben die Schieber aus dem roten Edelsaft Gold gemünzt. Dieses Gold hat ihnen dann später dazu gedient, die heimkehrenden Soldaten um Haus und Hof zu prellen. Der Krieg ist also von Geld gewonnen und von der Arbeit verloren worden. Nicht die Völker sind seine Gewinner oder Verlierer. Sie haben nur Handlangerdienste am Gelde getan oder gegen diese Handlangerdienste die Arbeit verteidigt. Deutschland focht für die Arbeit, Frankreich focht für das Geld. Die Arbeit hat verloren, das Geld hat gewonnen. Das Geld ist wurzellos, es steht über den Rassen. Langsam frisst es sich in den gesunden Organismus der Völker und vergiftet allmählich seine schöpferische Kraft. Wir müssen uns durch Kampf und Arbeit vom Geld befreien, in uns selber den Wahn zertrümmern, dann stürzt auch einmal das goldene Kalb. Der Liberalismus ist in seinem tiefsten Sinn die Lehre vom Geld. Liberalismus, das heißt, ich glaube an den Mammon. Sozialismus, das heißt, ich glaube an die Arbeit.
Soweit Goebbels. Die Totalität des Kapitalverhältnisses wird in den antagonistischen Kampf zwischen ontisch allgemein gedachtem Arbeiterstand und davon abgetrennter abstrakter und
verjudeter
Geldbeziehung aufgelöst.
Das Geld hat uns versklavt, die Arbeit wird uns frei machen,
heißt die Parole, unter der der Faschismus zum Sammeln bläst, und unter dem Motto Arbeit macht frei setzt er zur Endlösung der Geld- und Judenfrage an. Die Tiraden gegen die Geldlogik münden in die ersatzweise Vernichtung der vermeintlichen Personifikation des Geldes. Die Geschichte des automatischen Subjekts neigt nicht nur zur Ironie, sondern auch zur Bestialität. Und so leiten Geld und Wert ihren fordistischen Endsieg mit einem Bauernopfer in Auschwitz und Treblinka ein. Der Faschismus schreibt die Befreiung der klassenübergreifend gedachten Produzentengemeinschaft von der Herrschaft des
verjudeten
Geldkapitals auf seine Fahnen und wird de facto als Modernisierungsagent wirksam. Das Gegensatzpaar
deutsches
Industriekapital und
jüdisches
Finanzkapital verlegt alle Übel kapitalistischer Entwicklung in die dünne Firnisschicht einer von den Juden dominierten Finanzsphäre, bricht dem antikapitalistischen Unmut des deutschen Kleinbürgertums die Spitze und mobilisiert seine aktiven Massen genau für das, wovor sie sich fürchten, für die Reduktion des gesamten gesellschaftlichen Zusammenhangs auf die nackte Geldbeziehung. Die Gleichsetzung Jude gleich Geld ist natürlich keineswegs zufällig. Der Ausschluss aus der traditionellen christlich-feudalen Gemeinschaft drängte die Juden von alters her in die modernsten und daher von der abstrakten Geldlogik am eindeutigsten beherrschten Sektoren. Die faschistische Bewegung mobilisiert die Massen, aber sie mobilisiert sie nicht auf ihre unmittelbare soziale Existenz bezogen. Die Massen treten im Faschismus zunächst im ideellen Gewande auf die historische Bühne. Die Reduktion aller realen sozialen Kategorien auf das immer gleiche Geldinteresse war noch im Status Nascendi begriffen, und so musste die faschistische Bewegung, um den Prozess der Auflösung ständischer Restbestände zu beschleunigen, diesen Mangel noch durch ideologische Überhöhung wettmachen. Der Allmachtsanspruch einer universellen, nach allen Volksgenossen gleichermaßen greifenden Ideologie begleitet die Herausbildung eines vereinheitlichten, allein auf der Herrschaft des Geldes beruhenden gesellschaftlichen Zusammenhangs und eilt ihr voraus. Vor die Vollendung der im Geld objektivierten gesellschaftlichen Einheit schiebt sich noch das Phantasma einer als Gesamtsubjekt handelnden Volksgemeinschaft. Dieses überschießende ideologische Moment nimmt irrational-subjektivistisch gewendet die sich real verallgemeinernde Geldvergesellschaftung vorweg. Das Herzstück der nationalsozialistischen Weltanschauung, der Antisemitismus, entlehnte seinen einheitlich welterklärenden Charakter bereits der im Zerspiegel wahrgenommenen alles in ihren Bann schlagenden abstrakten Geldbeziehung. Nachdem deren Durchsetzungsprozess eine neue Stufe erreicht hatte, das Werk des Nationalsozialismus also vollbracht war, wurden alle Formen universell gesamtgesellschaftlicher Sinnstiftung außerhalb des profanen Geldinteresses allmählich überflüssig und konnten schließlich entfallen. Der Weltkrieg und sein für das faschistische Deutschland katastrophaler Ausgang raffte dabei einen Entwicklungsprozess, der sich unter friedlicheren Umständen vielleicht noch Jahrzehnte hingezogen hätte, auf wenige Jahre zusammen. Der abrupte Charakter des Übergangs nach 1945 muss den Schein eines völligen, von außen erzwungenen Bruchs erwecken. Trotzdem ist die Stunde Null auch hier ein bloßer Mythos. Zwischen beiden Formen bürgerlicher Herrschaft besteht ein innerer logischer Zusammenhang. Das hat allerdings mit der in der Linken gern apostrophierten Fortexistenz genuin faschistischer und damit demokratiefremder Elemente nichts, aber auch gar nichts zu tun. Der Faschismus ist in der Demokratie ganz im Hegelschen und Marxischen Sinne, also als eine ihrer Vorformen, aufgehoben. Er stellt nicht so sehr den absoluten Gegensatz zum herrschenden demokratischen Ideal dar, wie es sich der allseits beliebte moralsaure Antifaschismus vorstellt, sondern war selber Moment der Herausbildung der modernen Demokratie. Nicht ohne Grund fand der Nationalsozialismus in der Bundesrepublik Deutschland keine ernsthafte politische Fortsetzung. Er hat seine historische Mission erfüllt und sich damit überlebt. Der Nationalsozialismus im Allgemeinen und der Antisemitismus im Besonderen waren die letzte Form einer einheitsstiftenden ideologischen Synthese. Entsprechend irrwitzig fiel sie auch aus. Ihre mörderische Irrationalität war alles andere als die Wiederkehr vordemokratischen mittelalterlichen Aberglaubens. Es war die Irrationalität der Geld- und Warenform selber, die hier zum Vorschein kam. Mit dem Zusammenbruch des Naziregimes lässt der gesellschaftliche Gesamtzusammenhang die Ebene einer kohärenten und verbindlichen Welterklärung endgültig hinter sich und rutscht ins verallgemeinerte, unmittelbare Geldinteresse. Diese Veränderung haben auch konservative Staatstheoretiker und Demokratiekritiker registriert. Forsthoff stellt resignativ fest, dass der Staat der Industriegesellschaft zu geistigen Impulsen nicht fähig sei und zu seiner Legitimation ihrer auch nicht mehr bedürfe. Stattdessen liege seine Rechtfertigung in der Stabilisierung der gesellschaftlichen Entwicklung selbst, also im Wesentlichen im Voranschreiten des staatlich flankierten Wirtschaftswachstums, das heißt in der Verbindung partikularer Interessen. In der Nachkriegszeit wendeten die breiten Massen ihre Aufmerksamkeit von der Politik überhaupt ab. Es vollzog sich ein radikaler Entpolitisierungsprozess. Das primäre Interesse war, das Überleben der eigenen Familie zu organisieren. Was darüber hinausging, konnte nur als überflüssiger Luxus gelten und geriet außerdem noch in den Geruch, gegen den guten Geschmack zu verstoßen. Diese Grundhaltung beschränkte sich keineswegs auf die unmittelbare Nachkriegszeit, sie schleppte sich in die Ära des sogenannten Wirtschaftswunders fort und drückte dem politischen Leben bis zur außerparlamentarischen Opposition ihren Stempel auf. Der Nachkriegsdeutsche widmete sich fast ausschließlich seinen unmittelbaren Interessen, während die Nebelgestalt des Staatsbürgers über eine Schattenexistenz nicht hinauskam. Die Enttäuschung über den verlorenen Krieg machte Politik überhaupt verdächtig. Nachdem sich das deutsche Volk mit dem Nationalsozialismus so gründlich die Finger verbrannt hatte, machte es einen großen Bogen um jeden idealistischen Anspruch. Der Aufstieg der BRD wurde von keiner großen Vision begleitet, sondern von politischem Desinteresse und von Apathie. Kleinmut und eine unerträglich muffige Buchhaltermentalität regierten in den 50er und frühen 60er Jahren. Die unvermeidliche Säkularisierung der staatlichen und politischen Sphäre nahm hierzulande ausgesprochen biedermännische Züge an. Mit der politischen Selbstbescheidung der Nachkriegsära geht eine grundlegende Umgestaltung des politischen Systems einher. Das ideologische Rollback trifft nicht nur die politisch-staatliche Sphäre als Ganze, die nicht länger als eigenständiger Endzweck akzeptiert und propagiert wird, es betrifft auch entscheidend die Binnenbeziehungen innerhalb des politischen Universums. Das Verhältnis der konkurrierenden politischen Strömungen gestaltet sich radikal um. Mit der Ablösung des nationalsozialistischen Einparteienstaats durch die pluralistische parlamentarische Demokratie, die Volksparteien im mehr oder minder friedlichen Wettstreit miteinander vereint, verliert der politische Richtungsstreit seinen grundsätzlichen Charakter. Konservative, sozialistische und liberale Strömungen hören auf, einander als prinzipienfeste Todfeinde gegenüberzutreten. CDU, FDP und SPD berufen sich auf die gleichen demokratischen, liberalen und sozialen Werte. Strittig ist allein, wie die ideale Gewichtung dieser verschiedenen Momente des demokratischen Konsenses aussehen mag. Der erbitterte Kampf feindlicher Prinzipien verschwindet aus der politischen Auseinandersetzung. Die Grenzen zwischen den umstrittenen ehernen Grundfesten weichen auf und es geht nur noch darum, wer der breiten Palette gemeinsamer demokratischer, sozialer und liberaler Werte in dieser oder jener Hinsicht und allgemein besser gerecht werde. Der freundschaftliche Streit der diversen Sozialkategorien und sogenannten Sozialpartner ersetzt den verbiesterten Klassenkampf von anno dazumal. Auch auf dieser Ebene zeigt sich, dass die parlamentarische Nachkriegsdemokratie keineswegs einfach zum Status quo ante, zur Parteien- und Organisationslandschaft der Weimarer Republik zurückkehrt. Sie entwickelt stattdessen eine eigene, völlig neue politische Geografie. Denn während der politische Pluralismus in Weimar noch von allen politischen Strömungen als ein erstmal unvermeidliches Übel betrachtet wurde, das es in letzter Instanz aber zu beseitigen gelte, wurde er in der Nachkriegsgesellschaft selber zum allgemein anerkannten Wert. Tatsächlich nahmen alle politischen Strömungen, die nacheinander als Bugwelle der Demokratisierung antraten, so der Liberalismus, der Sozialismus und auch Faschismus, für sich in Anspruch, eigentlich das Ganze zu vertreten. Partei, von lateinisch pars, der Teil. Partei waren immer nur die anderen, die ihre Sonderinteressen verteidigten. Erst an ihr Ende gelangt, lernte die demokratische Strömung Toleranz und erklärte den Pluralismus zur Tugend. Auch dieser qualitativ neue Zug der Nachkriegsparteien ist in der bürgerlichen Parteiendebatte recht breit thematisiert worden. Die politischen Strömungen, die sich in der Nachkriegsernüchterung erneut herausbildeten und organisierten, ließen erstmals in der Geschichte der bürgerlichen Gesellschaft das Ziel fallen, im Grunde jeweils im Namen der Gesamtgesellschaft zu sprechen. Die politischen Kontrahenten galten nicht länger als zu beseitigende Feinde, und die bewusste Vertretung der beim bloßen Geld angelangten Sonderinteressen der eigenen Klientel schloss von nun an die grundsätzliche Affirmation aller konkurrierenden Interessengruppen mit ein. Die Sozialdemokratie trennte sich von der Fantasie, irgendwann einmal die Kapitalisten abzuschaffen, und die konservativen Strömungen erkannten die Existenz gesonderter Arbeiterorganisationen als wesentliches Moment einer modernen demokratischen Gesellschaft endgültig an. Die Fortexistenz des politischen Gegners wurde zum Bestandteil demokratischen Selbstverständnisses. Die demokratische Strömung kam nach dem Aussterben aller vordemokratischen Gegenspieler zur Ruhe und fächerte sich zur schon in der antifaschistischen Volksfront präformierten
Gemeinschaft aller Demokraten
auf. Die Entwicklung des Parteiensystems, die Herausbildung und Etablierung der Volksparteien fasst den allgemeinen Transformationsprozess hin zum
demokratischen Verbändestaat
im Brennglas zusammen. Die politischen Parteien vertreten nicht länger eine homogene, explizite Weltanschauung mit Universalanspruch. Sie bedienen sich aus der ganzen Warenpalette
freiheitlich-demokratischer Grundwerte
und verstehen sich ganz pragmatisch als möglichst breit angelegtes Sammelbecken. Sinnstiftung und auf die Totalität des gesellschaftlichen Prozesses zielende Deutungsmuster bieten sie nur noch in homöopathischen, garantiert für jedermann unschädlichen Dosen an. Alle auch nur im Ansatz hochtrabenden Ideologeme dienen allein dazu, das schon überall durchschimmernde nackte Geldinteresse notdürftig zu bekleiden. Mustergültig ist dieser Umstand am Christentum der CDU-CSU zu verfolgen. Die Flucht vom Hakenkreuz zum Kreuz ohne Haken, der Rekurs auf die abgestandene christliche Religion, war Rückzug in Richtung ethisch-ideologische Nullebene. Die Propagierung eines nochmals verdünnten, an sich selber aber auch schon längst zahnlosen christlichen Gedankens konnte niemandem ernsthaft wehtun. Sie war daher das ideale Feigenblatt für die neue bürgerliche Volkspartei, die nicht mehr nach einer homogenen, in sich geschlossenen Anhängerschaft strebte und stattdessen die Diversifikation der eigenen sozialen Basis zur neuen volksparteilichen Tugend machte. Der Vorsprung, mit dem die Christdemokraten diesen Weg einschlugen, sicherte ihren Erfolg in den ersten beiden Jahrzehnten nach Gründung der Republik. Die SPD konnte sich dagegen erst mit der Annahme des Godesberger Programms Ende der 50er Jahre endgültig vom antiquierten, klassenkämpferischen Kaninchenstallgeruch befreien. Erst nach dieser Verjüngungskur konnte sie sich daran machen, die CDU-CSU einzuholen und zu überholen. So widerlich biedermännisch das Adenauer-Regime auch zweifellos immer gewesen ist, gegenüber dem Faschismus und den traditionellen Klassenparteien stellte es zweifellos die entwickeltere, modernere Stufe dar. Die bürgerlichen Koalitionsregierungen unter Adenauers Kanzlerschaft haben nicht mehr nötig, was für den Faschismus Lebenselixier und Hauptinhalt war. Sie müssen die Massen nicht mehr außerhalb ihrer alltäglichen Reproduktion zusammenbringen. Sie können den gesellschaftlichen Konsens sicherstellen, ohne die Volksmassen in ihrem fetten, selbstzufriedenen, privaten Stumpfsinn unnötig zu belästigen. Der gewaltige Fortschritt, den Vergesellschaftung und Normierung nach dem Zweiten Weltkrieg feiern können, erscheint als Beschneidung des politischen Anspruchs, als Wendung hin zu einem ideologisch selbstbescheidenen, technokratisch orientierten Staat. Im Kontext dieser neuartigen Konstellation ist auch der Antikommunismus zu sehen, der das politische Klima hierzulande während des Kalten Krieges tiefgreifend prägte. Selber nicht als positives Prinzip bestimmt, sondern gerade als die kollektive Abwehr überholter sozialistischer Prinzipien, war er nicht die Fortsetzung, sondern das genaue Gegenteil der faschistischen Massenmobilisierung. Im Antikommunismus verkörperte sich die Haltung derer, die künftig nur noch in Ruhe gelassen werden wollten. Das kommunistische System war in erster Linie verhasst, weil es, wie der Nationalsozialismus, mit dem das deutsche Volk gerade so erbärmlich Schiffbruch erlitten hatte, auf Affirmation der Massen abzielte. Von dieser antiquierten Belästigung hatte aber die skeptische Nachkriegsgeneration ebenso geschlossen die Schnauze voll wie die breite Masse der überlebenden Weltkriegsveteranen. Im Konzept der Volksparteien fand die westdeutsche Wirtschaftswundergesellschaft ihre adäquate Form. In den Volksparteien wurden die konkurrierenden Geldinteressen der Gesamtklientel allesamt affirmiert und unter dem Schlagwort Sozialpartnerschaft zu einem Gesamtgeldinteresse der Bundesrepublik auf dem Weltmarkt kondensiert. Die von den Volksparteien ohne Anteilnahme des Wahlpublikums hergestellte gesellschaftliche Synthese landete stets bei der normativen Kraft des Faktischen. Der Sachzwang, hinter dem sich nichts anderes als die Eigenlogik des Wertes verbirgt, übersetzte die Notwendigkeiten der Wertvergesellschaftung in politische Entscheidungen. Das reibungslose Expandieren des Exportmodells Deutschland wurde zur unhinterfragten Grundlage des demokratischen Konsens. In diesen Rahmen eingezwängt konnten die konzeptionellen Differenzen zwischen der Nach-Godesberger Sozialdemokratie und ihren christdemokratischen Gegnern nur zusehends marginaler werden. Die Regierungswechsel verloren immer mehr an Bedeutung und das großkotzig zur Wende hochstilisierte oder von der Linken mühevoll dämonisierte Stühlerücken 1983 hatte gerade noch eine gewisse klimatische Bedeutung, kräuselte aber in den zentralen Fragen kaum mehr die politische Oberfläche. Aber schon mindestens anderthalb Jahrzehnte vorher, beim Übergang von der noch reichlich hausbackenen CDU-CSU-FDP-Regierung zur Großen Koalition, und schließlich zur modernen sozialliberalen Regierung, war der Rubikon ins Reich der Ununterscheidbarkeit überschritten worden. Unter den Kanzlerschaften von Brandt und Schmidt entkleideten sich die Reform- und Demokratisierungshoffnungen der Apo-Generation ihrer überschießenden Momente und reduzierten sich auf ihren realen, durch und durch wertförmigen Gehalt. Das zunächst modernere Styling der Sozialdemokratie änderte natürlich nichts am historischen Trend. Der Zwang, mit dem Modell Deutschland auf dem kapitalistischen Weltmarkt zu bestehen, modellierte die Profile aller konkurrierenden Volksparteien und gab ihnen die gleiche konturlose, aber stromlinienförmige Gestalt. CDU und SPD wetteiferten im Kern immer nur darum, wer die für den weltweiten fordistischen Akkumulationsschub notwendigen staatlichen Rahmenbedingungen am effektivsten und mit den geringsten Reibungsverlusten gestalten könne. Die Volksparteien gehen in einer Funktion auf. Sie vereinen konkurrierende Geldinteressen und bringen sie auf einen gemeinsamen staatspolitischen Nenner, sobald es ihnen gelingt, zur Regierungspartei zu avancieren. Zur Lösung jeder anderen Aufgabe sind sie vollkommen unfähig. Gesellschaftliche Problemfelder, die sich dem Strickmuster geldförmiger Sonderinteressen sperren, entziehen sich per se dem Wahrnehmungsvermögen der klassischen Volksparteien, und so muss das Parteiensystem, das sie konstituieren, unweigerlich in die Krise geraten, wenn gesellschaftliche Widersprüche virulent werden, die sich ihrer ganzen Natur nach nicht auf soziale Sonderinteressen reduzieren und ins liebe Geld übersetzen lassen. Die Entwicklung der kapitalistischen Produktionsweise treibt aber ganz notwendig genau auf diese Situation hin. Nachdem der Siegeszug der Wertvergesellschaftung zunächst die bunte Vielfalt aller vorgefundenen sozialen Schichten und Interessen auf das allen Besonderungen gemeinsame Medium Geld reduziert hat, erzeugt sie unter der Hand einen stofflichen Gesamtzusammenhang, der zunächst fast unmerklich als solcher zum Problem wird. Unter dem Mantel der verallgemeinerten abstrakten Geldbeziehung bildet sich im Rahmen der zunehmenden Vernetzung und Verwissenschaftlichung der Produktion ein stoffliches, konkret allgemeines Interesse heraus. Auf Dauer musste diese Veränderung auch an der politischen Oberfläche durchschlagen. In der Bundesrepublik war der historische Umschlagpunkt Mitte der 70er Jahre erreicht. Als Bürgerinitiativen gegen Atomkraftwerke und für den Umweltschutz epidemisch die Republik durchseuchten, begann die lange Krise und der unaufhaltsame Zerfall der Volksparteien. Damals drangen erstmals die gesamtgesellschaftlichen Folgelasten und Risiken des fordistischen Akkumulationsschubs und der vermeintlichen Nachfolgetechnologien auf breiter Front ins öffentliche Bewusstsein. Der vergessene gesellschaftliche Gesamtzusammenhang war plötzlich wieder greifbar und vielleicht intensiver denn je. Die nach dem Zusammenbruch des Faschismus vom Ideologischen ins Faktische abgedrängte Gesellschaftlichkeit kehrte negativ gewendet wieder und wurde selber zu einem zentralen politischen Thema. Die Frage nach der über das Geld hinausgehenden Beziehung zum gesellschaftlichen Stoffwechsel tauchte allerdings nicht mehr unter ideologischen Vorzeichen als Frage nach allgemeiner, überindividueller Sinnstiftung auf, sondern ganz realistisch als Furcht vor einem universellen Gefährdungspotenzial. Die Erschöpfung und Zerstörung natürlicher Ressourcen, die Gefahren der Atomindustrie wurden binnen weniger Jahre zu entscheidenden Feldern politischer Auseinandersetzung. Die vollkommen blindwütig auf Wachstum und Arbeitsplätze festgeschriebenen Volksparteien aber waren ihrer ganzen Anlage nach nicht in der Lage, diese Entwicklung aufzufangen und in ihrem eigenen Rahmen zu verarbeiten. Sie zeigten sich der plötzlich über sie hereinbrechenden Herausforderung nicht gewachsen. Störrisch und taub gerieten sie erst einmal in die Defensive. Das von vornherein gesamtgesellschaftliche Interesse an einer intakten Umwelt musste andere, gegen die herkömmlichen Volksparteien gerichtete Ausdrucksformen suchen und fand sie auch. Das ganz universelle und daher lobbylose Anliegen, eine halbwegs intakte Umwelt zu erhalten, der Kampf gegen die Zerstörung aller natürlichen Ressourcen durch die zum Selbstzweck gewordene Verwertung des Werts, nahm selber augenblicklich wieder die Form eines sich frisch organisierenden Sonderinteresses an. Die neu entstandene Anti-AKW-Bewegung und die in der Folgezeit sprießenden Umweltschutzverbände gerieten von Beginn an zu einer ideellen Quasi-Lobby innerhalb des demokratischen Systems, die für die gleichberechtigte Berücksichtigung eines weiteren Spezialinteresses eintritt. Das per se allgemeine, alles und jeden in seinen Bann schlagende, schrumpft damit auf eine weitere Besonderung und darf in dieser kastrierten Form im weiten Oval demokratischen Interessenwettstreits mit antreten. Die Verkehrung ökologischer Forderungen zu Sonderinteressen geht mit der Überführung dieses Anliegens in die Rechtsform Hand in Hand. Wenn die Unversehrtheit der Natur zum Sonderziel wird, so verwandelt sich der Kampf gegen die Umweltzerstörung zum Kampf für die legitimen
Rechte der Natur.
Die Natur wird damit nicht nur zum eigenen Rechtsgut, das gegen andere Rechtsgüter abgewogen werden muss, sie avanciert im Extremfall schließlich selber zum Rechtssubjekt. Vermeintlich fortschrittliche Juristen schlagen sich seit einigen Jahren ernsthaft mit dem absurden Problem herum, neben menschlichen Individuen und sozialen Interessengruppen auch Pflanzen- und Tierwelt in den Status juristischer Personen zu erheben, und das herrschende demokratische linke Bewusstsein nimmt diesen Irrwitz wohlwollend zur Kenntnis. Während angesichts der realen, konkret stofflichen Vernetzung das abstrakte Rechtssubjekt längst der wohlverdienten letzten Ölung entgegendämmert, kaspern sich die linken Demokraten damit ab, diese absterbende Figur über die Grenzen der menschlichen Spezies hinaus noch verbreiten zu wollen. Die Ergänzung des bundesdeutschen Verbändestaates durch die neuen diversen ökologischen Interessenvertretungen setzte sich mit der Entstehung der Grünen auch auf der Ebene des hiesigen Parteienstaates durch und erweiterte qualitativ das Spektrum demokratischer Parteien. Mit den Grünen trabten die drängenden, aber vergessenen großen Menschheitsfragen endlich in die Parlamente. Was die klassischen Volksparteien bei ihrem täglichen Geschäft der Synthese konkurrierender Geldinteressen nicht hatten berücksichtigen können, bekam in den Grünen eine eigenständige, abgespaltene Existenzform. Sie brachten, moralinsauer verpackt und ohne an der herrschenden warenförmigen gesellschaftlichen Synthese auch nur zu kratzen, das aufs Tablett, was bislang immer unter den Tisch gefallen war. Neben der profanisierten, auf das Funktionieren der wahre Geldbeziehung reduzierten abstrakten Staatsbürgerlichkeit, wie sie die Volksparteien vertreten, etablierte sich damit Ende der 70er Jahre noch eine höhere und abstraktere Variante des Citoyen, die ihren Impuls ausschließlich von den zentralen Menschheitsfragen wie Ökologie und Frieden bezieht. Im grünen Gewande leuchtet das klappernde Gerippe des abstrakten Staatsbürgers heller und hohler denn je. Denn in seiner grünen Meta-Abart abstrahiert er nicht nur wie eh und je von seinen eigenen persönlichen Sonderinteressen, sondern darüber hinaus auch noch blind und radikal von der aus den konkurrierenden Geldinteressen extrapolierten und mittlerweile vollendeten abstrakten Allgemeinheit. Durch den Filter der Grünen Partei hindurch scheinen zwar die brennenden Fragen konkret stofflicher Vergesellschaftung auf, aber auf den Kopf gestellt und von einem moralisch mahnenden Menschheitsstandpunkt aus. Entsprechend erbärmlich und hilflos fallen die grünen Lösungskonzepte aus. Der Appell, über wirtschaftlichen Gesichtspunkten doch bitte die Ökologie nicht vollkommen zu vergessen, muss in einer Gesellschaft, die auf der Verwertung des Werts beruht, ungehört verhallen. Solange Geld und Wert herrschen, ist jeder gesellschaftliche Transmissionsriemen, der das allgemeine Interesse an einem intakten Ökosystem in praktische, durchgreifende Maßnahmen übersetzen könnte, von vornherein durchschnitten. Menschliche Bedürfnisse, deren Erfüllung ihrer ganzen Natur nach nicht an einer vom Einzelnen käuflich zu erwerbenden Ware kleben können, liegen außerhalb der Reichweite einer warenproduzierenden Gesellschaft und werden von ihr nicht berücksichtigt. Die kapitalistische Produktion bringt zwar neben der landesüblichen Zerstörungsproduktion auch biodynamisch angebaute Agrarprodukte und baubiologische Artikel hervor, sobald sich eine entsprechende Nachfrage entwickelt. Sie kann aber den betriebswirtschaftlichen Standpunkt nicht sprengen und den gesellschaftlichen Produktionsprozess in seiner Tiefe allgemeinen ökologischen Gesichtspunkten gemäß nicht umgestalten. Der grüne Geldbesitzer erwirbt zwar für sich und seine Lieben gesündere Waren, den gesamtgesellschaftlichen Umweltlasten kommt er auf diese Weise aber auch nicht millimeterweise bei. In der bürgerlichen Gesellschaft ist das allgemeine, alleinige Domäne des Staates. Als Inkarnation abstrakter Allgemeinheit ringt er sich auch tatsächlich dazu durch, von Gesetz wegen da und dort höhere technische Sicherheitsstandards festzulegen und mehr Ausgaben für die nachträgliche Beseitigung von Umweltschäden in Aussicht zu stellen. Die grundsätzliche zerstörerische Logik wird damit aber nicht außer Kraft gesetzt. Unter dem Schlagwort Finanzierbarkeit setzt sich ein unaufhebbares Grunddilemma durch. Umweltschutz kostet in einer warenproduzierenden Gesellschaft Geld. Wertmäßig unproduktiv bilden alle Ausgaben in diesem Bereich einen Abzug von der produzierten gesellschaftlichen Wertmasse. strukturell angewiesen auf die selbsttragende Kraft kapitalistischer Akkumulation, muss sich staatliches Handeln im Bereich der Ökologie zwangsläufig auf nachbessernde Eingriffe beschränken. In einer auf der Geldform beruhenden gesellschaftlichen Reproduktion kann das Resultat politischer Entscheidungsprozesse dem drängenden realen Problemdruck daher nur allzeit Hohn sprechen. Solange Geld und Ware als gesellschaftliche Syntheseform nicht angegriffen, sondern blind vorausgesetzt werden, verfängt sich unsere grüne Abstraktion einer Abstraktion unweigerlich in dieser Konstellation und gerät in eine unhaltbare Lage. Sobald der abstrakte Menschheitsstandpunkt die Ränge verlässt, um selber auf der politischen Arena im Wettstreit zu bestehen, macht er keine sonderlich glückliche Figur. Er kann neben dem allgemeinen abstrakten Geldinteresse, von dem er absieht, nicht existieren, ohne sich binnen kürzester Zeit hoffnungslos zu blamieren. In den neu geschaffenen Emanationen abstrakter Staatsbürgerlichkeit koppelt sich die demokratische Ideologie von der voranschreitenden realstofflichen Vergesellschaftung ab und kann ihr nur mehr überhöht und zur Weltfremdheit geläutert entgegentreten. In dieser neuen Gestalt ist die abstrakte Staatsbürgerlichkeit selbstverständlich noch weniger dazu in der Lage, realistische Zugriffsmöglichkeiten auf den außer Kontrolle geratenen stofflichen Reproduktionszusammenhang zu eröffnen, als in all ihren früheren Versionen. Die sogenannte Basisdemokratie ist folglich kein Gegenbild zur bürgerlichen Massendemokratie, sie karikiert sie lediglich. Die modernsten Ideologen der Demokratie begreifen am allerwenigsten die Entwicklung der objektiven Wirklichkeit. Sie träumen davon, das erreichte Produktivkraftniveau so weit zurückzuschrauben, dass der gesellschaftliche Zusammenhang von den immer nur vereinzelt gedachten Produzenten problemlos überblickt und von ihnen noch nebenbei als demokratisch bewussten Bürgern gemanagt werden kann. Angesichts des harten Verdrängungswettbewerbs, den sich Tschernobyl, die Verseuchung des Grundwassers, das Waldsterben und das Ozonloch in den Schlagzeilen der Tageszeitungen liefern, wirkt der realpolitische Spatz in der Hand aber noch immer attraktiver als die unerreichbare Funditaube. Gerade weil die ökologischen Probleme sich mehr und mehr zuspitzen und sich in der Bevölkerung das Gefühl verbreitet, dass die Zeit drängt, kann der Dauerclinch zwischen Fundis und Realos nur mit dem Endsieg der realpolitischen Strömung enden. Die Grünen als demokratische Partei können nur die zweite Lösung wählen und erlöschen damit als Sonderform im System der modernen Volksparteien. Während sich das Anliegen Umweltschutz, soweit es in der herrschenden Geldform möglich ist, verallgemeinert hat, sind die Grünen bereits auf dem besten Weg dazu, sich als eigenständiger, aber inhaltlich kaum mehr unterscheidbarer Juniorpartner der geläuterten Sozialdemokratie anzupassen. Die mit der Wertform kollidierenden gesellschaftlichen Bedürfnisse bleiben uneingelöst, solange sie sich nicht von der Figur des abstrakten Staatsbürgers befreien. Der gordische Knoten, zu dem sich die Krise aller tragenden Momente der Wertvergesellschaftung verschlingt, zeichnet sich deutlicher und klarer ab und schlägt auch verheerend auf die politischen Vermittlungsformen durch, wenn neben die Probleme, die aus dem Selbstlauf kapitalistischer Akkumulation auf verwissenschaftlichem Produktivkraftniveau resultieren, auch noch jene Krisenmomente treten, die aus dem Versagen der Realakkumulation erwachsen. Der Grundwiderspruch zwischen der steigenden Verwissenschaftlichung und Vergesellschaftung des stofflichen Produktionsprozesses und dem alleinigen Zweck der Verwertung des Werts, dem dieser neue Inhalt unterworfen bleibt, spitzt sich aber genau in dieser doppelten Weise zu. Was als Legitimationskrise begann, sobald neben den Geldinteressen sich konkret allgemeine Aufgaben auftaten, die mit der Geldform kollidieren, erreicht eine neue Qualität und trifft das etablierte demokratische System in seiner Substanz, wenn die diversen gesonderten Geldinteressen auf ihrer eigenen Grundlage in Mitleidenschaft gezogen werden. Das System der Volksparteien, das außer dem gemeinsamen Geldinteresse keine Form gesellschaftlicher Synthese kennt, ist auf das Funktionieren des Akkumulationsprozesses angewiesen, um die gesamte Wahlbevölkerung unter seinen Fittichen vereinigen zu können. Diese Bedingung ist aber heute brüchig geworden und keineswegs so selbstverständlich erfüllt wie in den 60er und frühen 70er Jahren. Mit der sich befestigenden Verunsicherung nimmt die Konkurrenz der disparaten Geldinteressen einen harscheren Ton an und die uns vertraute politische Landschaft gerät in Bewegung. Im Schatten der sich abzeichnenden Krise verwandeln sich die Brüder im Gelde in Hyänen, die sich um die verbliebenen Brocken balgen, gerade weil ihre widerstreitenden Interessen in diesem Medium korreliert und einander gleich werden. Die Grundlogik dieses Prozesses ist dabei relativ klar und einfach. Während der Umfang der Wertproduktion ausschließlich an der im unmittelbaren Produktionsprozess verausgabten Arbeit hängt, er also allein aus der aktiven Arbeiterklasse fließt, schließt die stoffliche und soziale Reproduktion der modernen bürgerlichen Gesellschaft notwendig noch weitere entlohnte Tätigkeitsfelder ein. Auf fortgeschrittenem Produktivkraftniveau setzt die stoffliche Produktion, von der sich der Wertbildungsprozess nun einmal nicht emanzipieren kann, flankierende, allgemeingesellschaftliche Arbeiten wie zum Beispiel Infrastruktur oder Bildungssystem voraus, die selber wertmäßig unproduktiv sind und als wachsende tote Kosten den Akkumulationsprozess, die Anhäufung von konstantem und variablem Kapital beschränken. Die moderne bürgerliche Gesellschaft hat mit dem Fortgang der Produktivkraftentwicklung eine breite Palette von Arbeitsbereichen herausdifferenziert und notgedrungen monetarisiert, die zwar gesellschaftlich notwendig sind, aber keineswegs in die Kriterien betriebswirtschaftlicher Profitabilität eingebunden werden können. Die dort verausgabte Arbeit kann daher ihren Rahmen nicht im Austausch des Einzelkapitals mit seinen Arbeitern finden. Sie muss stattdessen via Umverteilung und Redistribution aus dem wertproduktiven Sektor und damit zu Lasten der Einkommen von produktiven Arbeitern und Kapitalisten finanziert werden. Der entwickelte Produktions- und Verwertungsprozess kann ohne einen sich beständig ausdehnenden gesamtgesellschaftlichen Rahmen längst nicht mehr funktionieren. Das Ziel, dem dieses Mittel dient, nämlich die Verwertung des Werts, wird aber gleichzeitig von dessen wachsendem Umfang beeinträchtigt und schließlich erdrückt. Was in früheren Phasen kapitalistischer Entwicklung noch weitgehend unter den Zuständigkeitsbereich des Familienverbandes subsumiert war und inzwischen eine historisch einmalige Dimension angenommen hat, wird heute zunehmend zu wesentlichen gesellschaftlichen Sektoren ausdifferenziert. In der modernen bürgerlichen Gesellschaft, die ihre eigene Gesellschaftlichkeit nur im Geldmedium abwickeln kann, münden aber all diese verschiedenen Momente von Vergesellschaftung durch Individualisierung und Vereinzelung unweigerlich in eine gigantische monetäre Redistribution. Die verschiedenen Kategorien von Lohnarbeitern, deren Arbeit in die Erstellung der gesellschaftlichen Infrastruktur einhergeht, der Rentner und der Student, die nicht mehr vom einzelnen Familienverband, sondern als vereinzelte Monaden auf Staatskosten unterhalten werden, sie alle liegen dem wertproduktiven Sektor auf der Tasche und werden zu Mitessern am gesamtgesellschaftlichen Wertprodukt. Der zeitgenössische Kapitalismus ist ohne diese gigantische Umverteilungsmaschinerie, von der sich unsere Vorfahren, als sie Bismarcks Sozialgesetzgebung bejubelten, nie etwas hätten träumen lassen, gar nicht mehr denkbar und auf heutigem Produktivkraftniveau auch nicht mehr funktionsfähig. Wer nicht mehr oder noch nicht am Lohnarbeitsleben beteiligt ist oder wer gerade aus dem Arbeitsprozess herausgefallen ist, erhält durch staatliche und pflichtversicherungsmäßige Umverteilung Anteil an der gesamtgesellschaftlichen Wertschöpfung. Sein Unterhalt lastet auf der Gesamtheit aller Versicherten und Steuerzahler und seine jeweiligen Geldinteressen etablieren sich als weitere Konkurrenz. Selbst die Fortpflanzung der Gesamtpopulation hat aufgehört, eine Selbstverständlichkeit darzustellen, die getrost dem naturwüchsigen Selbstlauf überlassen bleiben kann. Auch hier fühlt sich der Staat in die Pflicht genommen und kommt der neuen Aufgabe in der ihm einzig möglichen, dafür erbärmlich hilflosen Form nach. Er wird zum kollektiven Teilzahlvater. Da Kinder vom Standpunkt des monadisierten Geldbesitzers und Konsumenten nur als dysfunktionaler Luxus erscheinen können, dieser Luxus aber für die Fortexistenz jeder Gesellschaft nun einmal lebensnotwendig ist, muss er den Einzelnen von Staats wegen wenigstens durch Teilsubventionierung einigermaßen schmackhaft gemacht werden. Wie die in allen entwickelten Industriestaaten steil abgefallene Fertilitätsrate zeigt, bleibt diesen Versuchen nur wenig Erfolg beschieden. Aber immerhin gelingt es dieser Sorte von Familienpolitik, außer dem Gegensatz von Arbeitslosen und Arbeitsplatzbesitzern, auch noch das potenzielle Gegeneinander von Kinderlosen und Kindseigentümern virulent zu machen. Da der moderne Staat seine gesamtgesellschaftliche Aufgabe nur über Geld leisten kann, in einer Form also, die zum allgemeingesellschaftlichen Charakter gerade im Widerspruch steht, reproduziert seine Tätigkeit den zwieschlächtigen Charakter der Warenproduktion, gleichzeitig gesellschaftlich und ungesellschaftlich zu sein, auf neuer Stufenleiter. Die Staatsintervention stellt den Gesamtzusammenhang her, indem sie unter bestimmten Gesichtspunkten quanta abstrakten gesellschaftlichen Reichtums von der Tasche des einen freien und glücklichen Geldbesitzers zu der des anderen schaufelt. Die staatliche Zwangskopplung der Geldbeutel realisiert nicht nur die gesellschaftliche Verknüpfung der Besitzer, sie bringt sie gleichzeitig in Gegensatz zueinander. Gerade weil die staatliche Redistribution den realen gesellschaftlichen Bedingungen Rechnung zu tragen versucht, diese Aufgabe aber nur im Geldmedium angehen kann, schafft sie den realen gesellschaftlichen Zusammenhang als unübersehbare Vielzahl sich bekriegender Geldinteressen. Mit jedem neuen Verteilungskriterium, das sie entwickelt, schafft sie ein weiteres, mit all seinen Artgenossen konkurrierendes Geldinteresse. Der Sozial- und Steuerstaat, zumal wenn er in die Finanzkrise gerät, stellt den Lohnsteuerzahler allen Sozialhilfeempfängern gegenüber, macht den Versicherungsbeitragszahler zum Feind aller Pensionisten und Arbeitslosengeldbezieher und verwandelt jeden Steuerzahler in einen Gegner des defizitären öffentlichen Nahverkehrs. Nicht zufällig wiederholen sich deshalb an den bundesdeutschen Stammtischen nicht nur die ewig gleichen Tiraden gegen arbeitsscheue und Arbeitsplätze klauende Ausländer, sondern auch die abgestandenen Rentner über Rollprämienwitze. Im Verteilungskampf um den abstrakten gesellschaftlichen Reichtum stehen sich nicht nur Kapitalisten und Arbeiter feindlich gegenüber, sondern auch Beitragszahler und Rentner, Steuerzahler und die diversen Empfänger staatlicher Leistungen, vom Sozialhilfeempfänger bis zur maroden Großwerft. Alle bekriegen sich, weil sie alle nur das eine, knapper werdende Gut wollen: Geld. Die bis zur Unüberschaubarkeit sich auswuchernde, aber doch immer ungenügend bleibende Differenzierung der Umverteilungsstruktur zeigt nur an, dass die Reduktion der Wirklichkeit auf Geldinteressen insgesamt obsolet wird. Die Vielfalt der konkret stofflichen Verknüpfung bricht sich an der abstrakten Geldform, in der sie sich innerhalb der bürgerlichen Verkehrsform allein darstellen kann. Statt zu befrieden, schafft die Contradictio in adjecto der Verkollektivierung des abstrakten Reichtums, die Transformierung des Allgemeinen in ein abgetrenntes Besonderes, verquere Frontstellungen und blockiert ihre eigene Funktion permanent selbst. Die aktuellen, allesamt im Ansatz schon kläglich gescheiterten Versuche einer Reform von Gesundheitswesen und Rentensystem dokumentieren schlagend die Dysfunktionalität des gesamten Mechanismus. Der Tanker treibt dahin, und wenn die hilflosen Steuerleute nicht durch hektisches Manövrieren sein absehbares Auseinanderbrechen riskieren wollen, werden sie ihn dafür zielsicher aufs Riff der Unfinanzierbarkeit setzen. Jeder breiter angelegte Reformanlauf versackt auf diesen Gebieten im Handumdrehen im Widerstandsgestrüpp der betroffenen Interessengruppen, und statt rationaler Regulierung kann sich als Kompromiss beider Übel nur notdürftigste Flickschusterei durchsetzen. Diese Zuspitzung der allseitigen Konkurrenz trifft nicht von vornherein die gesamte Gesellschaft gleichermaßen. Ihre konzentrierte Wucht entfaltet sich zunächst am unteren Ende der sozialen Skala, dort, wo der Bezug auf die Produktion des gesellschaftlichen Reichtums erlischt und nur mehr Verteilungskämpfe angesagt sind. Mit dem Auslaufen des fordistischen Akkumulationsschubs hat sich die bundesdeutsche Sozialstruktur auf ihren unteren Stufen stark verändert. Was seit langem als neue Armut apostrophiert wurde, hat sein reales Substrat. Längst ist eine wachsende Schicht von Deklassierten und Dauerarbeitslosen entstanden, die endgültig aus dem Verwertungszusammenhang herausgefallen sind. Dieser nur mehr marginal, zum Beispiel durch Schwarzarbeit auf den produktiven Stoffwechsel bezogene gesellschaftliche Bodensatz fristet zur neu entstandenen und ausufernden Kategorie
Sozialfall
kollektiviert und individualisiert sein Dasein und ist in den gesamtgesellschaftlichen Rahmen als Objekt staatlicher Fürsorge eingebunden. Die Absonderung einer breiten, auf staatliche Wohlfahrt verwiesenen Paria-Schicht ist kein vorübergehender Betriebsunfall im sozialen Getriebe. Sie wird zum sozialen Dauerbrenner und wirft gravierende Probleme auf. Für eine neue, heterogen zusammengesetzte soziale Gruppe, sie umfasst genauso Jugendliche ohne Ausbildung, ältere Arbeitnehmer aus absterbenden Industriezweigen wie Bauern, deren bisherige Lebensgrundlage der EG-Binnenmarktintegration zum Opfer fällt, kann selbst der allseits erhoffte neue Aufschwung auf der Basis internationaler Arbeitsteilung und neuer Technologien keine Lebensperspektive bieten. Für das Kapital, zumindest in einem führenden Industrieland wie der Bundesrepublik, ist jede nationalistische Anwandlung längst kontraproduktiv geworden. Die relativ autarke Entwicklung im nationalen Maßstab kann auf dem heutigen Niveau stofflicher Vernetzung keinerlei Perspektive mehr bieten. Die hiesigen Unternehmen müssen sich kontinental, wenn nicht global, ausrichten. Entsprechend wenig begeistert stehen daher die Repräsentanten führender deutscher Konzerne und Banken dem Erstarken nationalistischer Ressentiments gegenüber. Sie können sich diesen Luxus auf dem heimatlichen internationalen Parkett gar nicht leisten und daher betätigen sich wichtige Repräsentanten der deutschen Industrie und ihrer Banken als Prediger für Toleranz und Völkerverständigung. Hierin liegt auch ein grundlegender Unterschied zwischen sogenannter neuer Rechten und dem Faschismus der Vorkriegszeit. Auf dem Vernetzungsniveau der 20er und 30er Jahre konnte die Schaffung autarker Großwirtschaftsräume durch militärische Expansion noch als mögliche Option gelten. Heute hat das Kapital den nationalstaatlichen Rahmen längst hinter sich gelassen. Im Weltmarkt der vielen eng verknüpften Nationen fand es seine adäquate Gestalt. Der nationalistische Gedanke hat daher in der Gegenwart nichts mehr hinter sich als dumpfe und wirre Ressentiments der in jeder Beziehung zu kurz gekommenen. Die Weltmarktintegration auf veränderter technischer Grundlage gefährdet die alte, relativ privilegierte Position auf dem sich herausbildenden Weltarbeitsmarkt und im Gefolge auch das deutsche Vita im sozialen Netz eines der reicheren Länder. Die Verlierer von heute wissen, dass das Fortschreiten des Modernisierungsprozesses für sie auch weiterhin nur die Rolle des Opfers bereithalten wird. In die offiziöse politische Diskussion ist dieser Desintegrationstrend unter dem Terminus Zweidrittelgesellschaft lange schon eingegangen. Seit geraumer Zeit wurde über dessen mögliche politische Implikationen resoniert. Heute beginnen sie sich praktisch abzuzeichnen. Der volksparteiliche Konsens wird in Frage gestellt, er franzt aus und wird von seinen Kellerkindern angeknabbert. Was lange Jahre nur untergründig innerhalb des politischen Systems wirkte, bricht durch und wird mittlerweile zum politischen Tagesproblem. Das enttäuschte, nackte Geldinteresse des kleinen Mannes fühlt sich von den Volksparteien verraten und verkauft und macht sich selbstständig. In der neuen Rechten löst sich das unmittelbare Geldinteresse der von der postfordistischen Krise überrollten und an den gesellschaftlichen Rand gedrängten Gruppen von der volksparteilichen Synthese ab und kommt zu einer gesonderten Ausdrucksform. So überraschend die Kulmination dieser Entwicklung auch sein mag, auf Dauer konnte dieser neue Separatismus am rechten Rand des politischen Spektrums kaum ausbleiben. Er war daher auch voraussehbar. Die allgemeine Parteienverdrossenheit, kombiniert mit dem wachsenden Konkurrenzdruck zwischen allen Geldinteressen, kann speziell bei den diversen ausgegrenzten gesellschaftlichen Segmenten nur unmittelbar auflösend auf den herrschenden gesellschaftlichen Konsens, wie ihn die Volksparteien seit den 50er Jahren transportieren, wirken. Denn während für alle Schichten, die in die Erzeugung des gesellschaftlichen Reproduktionszusammenhangs und damit direkt oder indirekt in die Schaffung der Gesamtwertmasse eingebunden sind, die Notwendigkeiten der Kooperation im gesellschaftlichen Reproduktionsprozess als Korrektiv gegenüber dem bloßen Verteilungsgesichtspunkt wirksam werden,
stellen die unterschiedlichen Kategorien von Wohlfahrtsempfängern füreinander und für den Rest der Gesellschaft nichts als Abzug vom eigenen Anteil dar. Alle, wie auch immer, im Reproduktionsprozess involvierten Schichten sind füreinander Konkurrenten und Partner. Die Herausgefallenen kennen einander nur als Gegner und ihre unwilligen Finanziers spüren sie als wachsende Last. Und so werden Hass und Neid im unteren Drittel der Gesellschaft umso erbitterter, je bescheidener die Aussichten für alle Abgestürzten werden und je mehr ihre Zahl anschwillt. Unterhalb der korporatistische Züge annehmenden Interessengemeinschaft aller an der Produktion des abstrakten Reichtums Beteiligten bahnen sich zwischen und um die sozialen Opfer Konflikte von in der bisherigen Geschichte der Republik unbekannter Härte an. Der breiter werdende gesellschaftliche Bodensatz wird zum bevorzugten Opfer und Träger einer neuen Feindseligkeit, die die Sozialpartnerschaft der Wirtschaftswunderjahre zwar nicht ablösen kann, ihren Gültigkeitsbereich aber immer mehr einschränkt. Die Unklasse der Deklassierten gelangt zu diesem pikanten Doppelcharakter, indem sie den inneren Bruchlinien ihres bunt zusammengewürfelten Haufens folgend offensiv gegen die schwächsten Segmente in ihren eigenen Reihen vorgeht. Dank der eigenen Ohnmacht erfolgt diese Offensive in erster Linie mit der Faust in der Tasche. Sie schlägt aber, von der Öffentlichkeit nicht mehr zu ignorieren, auch zunehmend in offene Brutalität um. Die Ausgegrenzten grenzen selber aus, um den Andrang an den Futtertrögen zu verringern. Die Einheitlichkeit des Interesses, alle wollen das Gleiche, nämlich Geld, verleiht den Auseinandersetzungen dort, wo der Bezug zur Erzeugung des abstrakten Reichtums gekappt ist und es allein um die Verteilung der abgefallenen Brosamen geht, einen Hang zur Erbarmungslosigkeit. Der deutsche Sozialhilfeempfänger neidet seinem tamilischen Kollegen jede Mark, der Arbeitslose auf Wohnungssuche sieht den wolgadeutschen Spätaussiedler als Sargnagel all seiner Hoffnungen auf Wohnraum und Arbeitsplatz. Ausgerechnet die Deklassierten kündigen die allumfassende Sozialpartnerschaft und ziehen ressentimentgeladen bis handgreiflich gegen andere kulturell oder national abgrenzbare vermeintliche Nutznießer des deutschen Staates zu Felde. Die reale Sparpolitik des Staates, die gerade die Sozialbedürftigen hart trifft, zeitigt Wirkung. Sie schlägt vor allem im Verhältnis zu allen nicht-deutschen Bewohnern dieses Landes durch. Die auch in Zeiten der Hochkonjunktur latent vorhandene Fremdenfeindlichkeit wird manifest und zum politischen Faktor. Trotzdem darf diese Entwicklung keineswegs mit der Wiedergeburt eines lebensstarken Nationalismus verwechselt werden. Das Kapital hat den nationalen Rahmen längst gesprengt und dieser Sachverhalt reflektiert sich auch in den modernen rechtspopulistischen Strömungen. Die hier immer mitschwingenden deutschtümlerischen Fermente haben nichts Genuines an sich, sie sind selber im wahrsten Sinne nur reaktionär und an sich selber hohl geworden. Wie im Zugabteil wird jeder Neuankömmling auf deutschem Boden von all seinen Vorgängern als Eindringling betrachtet, der den eigenen Platz einengt, und er wird so lange abgelehnt, bis weiterer Zuzug ihn zumindest fast zu einem der unseren macht. Wer heute noch stolz ist, ein Deutscher zu sein, beharrt nur auf seinen älteren Rechten, die er daraus ableitet, dass er schon länger im Lande ist, weil ihm kein anderer Vorzug geblieben ist. Mit dem alten Nationalismus als einer größere Einheiten stiftenden Ideologie hat dies nicht mehr allzu viel zu tun. Der neue Nationalismus taugt nicht mehr dazu, die Bevölkerung über die längst zerstörten ständischen Grenzen hinweg zusammenzuschweißen. Er ist zur puren Ausgrenzungsideologie verkommen, die Feindschaft und Diskriminierung bestimmter Segmente der bundesdeutschen Gesellschaft zu rechtfertigen hat. Die Vereinigung aller Geldinteressen zu einem abstrakten, gesamtgesellschaftlichen Geldinteresse, die die regierenden Volksparteien mehr als 30 Jahre lang leisteten, funktioniert nicht mehr ohne gravierende Friktionen. Nachdem das System der Volksparteien konkrete gesamtgesellschaftliche Aufgaben wie den Umweltschutz nicht befriedigend integrieren konnte und daher eine spezielle Partei des moralisch Allgemeinen absonderte, erschlafft seine Integrationskraft in der Krise, auch was die unmittelbaren Geldinteressen angeht. Im selben Maß, wie der fordistische Akkumulationsschub endgültig ausläuft und sich alle stillen Hoffnungen auf dessen Wiederkehr als illusionär erweisen, separiert sich auch das erbärmlichste ressentimentgeladene Geldinteresse von der volksparteilichen Synthese und entwickelt seine eigene parteipolitische Ausdrucksform. Das Fortschreiten der realen Vergesellschaftung, die sich an der Wert- und Warenform zu brechen beginnt, überdehnt die volksparteiliche Form. Angesichts der realen stofflichen Durchvergesellschaftung wird die Verdoppelung von Privatinteresse und abstrakter Staatsbürgerlichkeit, die in den Volksparteien ihre entwickelte Bewegungsform fand, obsolet. Solange aber Geld und Ware fortexistieren, kann sie auch nicht überwunden werden und schleppt sich auf eine Metaebene transformiert fort. Die deutsche Demokratie löst ihren immanenten Widerspruch durch die Verdoppelung der Verdoppelung. Wie der Citoyen in den Grünen zu seiner weiter verhimmelten Metagestalt kam, so trennt sich auf der anderen Seite vom unmittelbaren bornierten Alltagsinteresse noch einmal dessen Kellerkinderversion. Vom realen Problemdruck in die Zange genommen, wuchert die demokratische Form über ihren volksparteilichen Rahmen. Die Demokratie bildet Metastasen und verfällt dabei dem Koma. Keine Regierung, so böswillig sie auch sein mag, kann ein Land wie die BRD, das voll in den Kapital-, Arbeits- und Warenweltmarkt integriert ist, so ausländerfeindlich und brutal reaktionär verwalten, dass sie dem Druck der dumpfen, von der realen Krise geschüttelten Masse Genüge leisten könnte. Was sich da vor unseren Augen abspielt, ist keineswegs die Wiederkehr der vordemokratischen, faschistischen Vorvergangenheit. Im Gegenteil, die Ausbreitung der neuen Rechten entspringt dem Ausbrennen und Brüchigwerden von Ware und Demokratie, hinter die es im bürgerlichen Rahmen aber auch kein Zurück mehr geben kann. Am Ende der demokratischen Entwicklung kann selbstverständlich nicht die Rückkunft ihrer Vorform stehen. Die bürgerliche Gesellschaft hat ihre Zukunft hinter sich und vor sich nur ihren eigenen Zerfallsprozess. Sie wird vor sich hin dümpeln, sie wird ihren Notstand verwalten, sie wird repressive Formen annehmen, sie kann aber keine qualitativ neue Etappe mehr erklimmen. Der Weg zurück hinter die moderne bürgerliche Demokratie ist auf dem heutigen Vergesellschaftungsniveau abgeschnitten. Die weitere krisenhafte Entwicklung wird nicht die Frage
faschistische Barbarei oder demokratische Erneuerung
auf die Tagesordnung setzen. Sie wird praktisch herausarbeiten, dass die Fortexistenz der demokratischen Regulierungsformen identisch ist mit der oft beschworenen, sich nun abzeichnenden Barbarei.
So, das war Sachzwang FM, heute wieder aus der Reihe Vorlesungen über die bürgerliche Gesellschaft. Wickedness increased. Allerdings, es ging um 10 Jahre Deutschland, die Mitte und die Rechte. Am Anfang hörten wir 3 Artikel, 2 zusammengenommen, einer von Jochen Baumann und einer von Hito Steyerl über Liberalismus und Terror in Deutschland. Dann einen retrospektiven Artikel über die Rostocker Pogrome Unschuldige Polizei von Christoph Haug. Und schließlich den zentralen Artikel Die Wechseljahre der Republik über die Volksparteien und ihre ungeliebten Kinder. Interessant ist vielleicht, dass dieser Artikel vor der Wiedervereinigung, sogar noch vor dem Mauerfall geschrieben worden ist. Von Ernst Lohoff, von 1989 nämlich. Dr. Indoktrinator freut sich, wenn Sie auch nächstes Mal wieder einschalten, wenn es heißt Sachzwang FM. Tschüss.